Jetzt. So, Martin, stoppe. Nach den technischen Schwierigkeiten gerade eben. Jetzt geht's.
Wunderbar, alles klappt.
Mikro war irgendwie, was weiß ich, kann es fiel das nach hinten, dann habe ich es ganz abgeschraubt, jetzt dann ausgemacht, jetzt wieder an. Aber jetzt funktioniert's. Jetzt bin ich gut zu hören. Du bist auch gut zu hören. Ja. Genau, ist eigentlich professionelles, gutes Mikro, kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Aber diese Halterung da, wo man das da reinsteckt, da, die ist anscheinend, brauchen wir eine neue. Die taugt nichts. Plastik, alles Plastikmüll aus China, was erwartest du?
Naja, China.
Genau. Ja, Martin, lang ist es her. Das letzte Mal Jahresrückblick, ne? Ist schon ein bisschen her.
Aber schon ein bisschen her.
Dezember war es.
Aber ich sehe ja, es läuft auch so gut.
Es läuft sehr gut. Tatsächlich muss ich sagen, es läuft sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Also ich habe gute neue Gäste dieses Jahr dabei gehabt. Da waren etliche dabei, die ich noch nie zu Gast hatte. Ich glaube, eins, zwei sind auch dabei. Die kommen dann jetzt auch häufiger. Die Isabel zum Beispiel, das gefällt mir sehr gut, was die erzählt. Andere Leute waren jetzt einmal da. Das ist dann auch okay. Dann habe ich die einmal zu Gast. Wie Gerd Köhnen, das wird kein neuer Co-Host. Also das, genau. Oder der Jan Gerber. Fanden viele Leute gut, die Folge. Ich fand sie nicht so gut. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber
ein bisschen im Stress. Ich habe ganz wenig gehört, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich mal reingehört habe, fand ich es eigentlich war immer unterhaltsam. Und dann dachte ich mir, ist auch gut, dass es das gibt. Und da würde ich dann halt einfach auch, wenn ich selber Gast wäre, vielleicht ein bisschen freundlicher mich darüber äußern, selbst wenn es mir nicht so gut gefallen hat.
Ja, das war so ein bisschen das Problem, dass bei Jan und bei, das hat nicht so gut gematcht, weil er nicht so richtig mit diesem Konzept Podcast was anfangen konnte. Und ich hatte mich ein bisschen darauf verlassen, dass das eh jeder weiß, dass das halt schon ein bisschen was anderes ist als ein Radiointerview. Mhm. Aber gut, egal. Das wurde trotzdem sehr, sehr viel gehört und das Feedback war auch sehr, sehr gut tatsächlich. Manchmal ist ja die Eigenwahrnehmung ganz anders als die Fremdwahrnehmung und da habe ich bis tatsächlich nur positives Feedback bekommen. Es gab auch sehr positives Feedback auf die Jahresrückblicksfolge. Die sind sowieso immer sehr beliebt, diese beiden langen Folgen. Das eine war ja diese Doppelfolge und 2021 und jetzt letztes Jahr diese 3-Stunden-Folge. Das war die längste, die ich bislang gemacht habe. Und die kletterte tatsächlich noch vor Silvester kletterte die noch bei Apple. Ich bin ja auch bei Apples Podcast zu hören. Da kletterte die auf Platz 1 der meistgehörtesten Folgen auf Apple innerhalb von 8 Tagen oder so. Also hat mich tatsächlich auch überrascht. Wurde aber sehr, sehr viel gehört. Wahrscheinlich auf den langen Autofahrten, Zugfahrten in die Heimat.
Ja, wenn das klappt, wenn ich lange im Zug sitze, höre ich auch sowas. Das ist halt, wenn sonst so zu Hause, weißt ja auch, dann muss man zur Arbeit, da muss man was einkaufen, dann hat man Kinder und so, dann höre ich mir nicht, habe ich meistens nicht zur Zeit für so lange Sachen.
Nee, ich höre zu Hause auch eigentlich keine Podcasts, aber ich habe ja zum Glück einen Job, wo ich ja sehr viel Freizeit auch habe. Also es ist ja immer so ein bisschen, man weiß ja, bei Selbstständigen kann man das Private und das Arbeitsdings manchmal nicht so trennen. Dementsprechend ist manchmal auch ein Spaziergang durch das Viertel, wo ich wohne, ist manchmal auch Arbeit, wenn man dann wieder neue Inspiration kriegt für irgendwas, was man dann thematisieren kann. Ich habe auf jeden Fall immer sehr viel Zeit so dem Spaziergang zum Beispiel zu frönen. Ich mache immer gerne Spaziergänge bei mir im Stadtteil. Ich habe so viele Parks und Stadtwald hier und so. Da kann man mal gut spazieren gehen, guckt sich die neuesten Wolken Irrsinn an in Plagwitz. Du kommst ja auch bald, hast du ja schon gesagt. Du bist du kommst auch Mitte Juni nach Leipzig. Das wird eine schöne Runde. Genau, da treffen wir uns alle mal beim Jörg und gehen alle was essen und was trinken und gucken mal so ein bisschen. Ja. Martin, wie geht's dir so eigentlich? Wir haben uns jetzt, so sporadisch haben wir mal ein bisschen geschrieben, aber so länger gequatscht haben wir länger nicht mehr. Es hat nämlich manche Leute schon die Sorge, dass du gar nicht mehr mein Gast bist, weil halt jetzt so lange nichts kam. Aber ich habe gesagt, nee, der Martin ist voll beschäftigt. Du hast jetzt deinen Vollzeitjob. Du hast jetzt zwei Jobs.
Ich habe erst angefangen, letztes Jahr mehr zu arbeiten. Das möchte ja ein bisschen so egal. Und deshalb nicht unbedingt immer Zeit so, aber
ja, du hast auch
ist nicht so, dass ich gar keine Zeit mehr habe für irgendwas und auch nicht, dass ich irgendwas, was ich nicht mehr mitmachen würde beim Podcast oder so.
Das habe ich bislang noch nie. Ich habe bislang noch nie jetzt von jemandem gehört, passt mir nicht mehr, mache ich nicht mehr mit. Das höre ich manchmal von irgendwelchen Hörern, die enttäuscht sind, dass ich dann auch so Neoliberale in Anführungszeichen einlade, wie Koya Zedatis, da Muss man denn manchmal, müssen sich da anscheinend irgendwelche Leute über aufregen, was für so neoliberaler Schrotter gelabert wird.
Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut.
Sie können, ja, da müssen sie es ja nicht anhören.
Ja, das denken wir auch. Sei doch froh, dass der Neoliberalismus dir die Möglichkeit bietet, das zu hören oder es nicht zu hören. Ich sag dir, in gewissen anderen Regimen, die, mit denen man ja immer nichts zu tun haben will, aber die man vielleicht ja irgendwie doch so ein bisschen, ich spekuliere ganz wild aus das Blaue. Ich würde mal sagen, in einer kommunistischen Gesellschaft, ich weiß nicht, ob es da noch so viele Auswahlmöglichkeiten gäbe. Möglicherweise. Vielleicht ist das denn mit dem Neoliberalismus manchmal doch ganz gut.
Ja, ich finde auch so ganz grundsätzlich so richtig viele Leute, die wirklich stabil sind, was all diese wichtigen Fragen betrifft, wie dass man so auf grundsätzlichen Freiheiten besteht oder dass man für Israel ist und gegen Antisemitismus. So viele richtig stabile Leute gibt's halt nicht, ne? Also deswegen würde ich bei den anderen Leuten einfach auch nie ausschließen, grundsätzlich. Mit dem, was sie machen, auch nicht mit denen sonst Meinungsverschiedenheiten, da kann man ja drüber sprechen.
Ja, aber genau. Oder ich denke mir halt, wie gesagt, dann hört die Folge halt nicht und dann hört halt wieder die Folgen mit den Leuten, die euch politisch näher sind. Das ist ja auch gar kein Problem. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Tatsächlich, jetzt lobe ich mich selber ein bisschen, aber ich finde es ganz schön, dass ich mittlerweile so einen ganz relativ breiten Kreis an Gästen und Co-Hosts habe, die aus verschiedenen Spektren kommen. Also Leute, die sich noch eher der politischen Linken zurechnen, auch wenn sie jetzt mit der linken Szene an sich gebrochen haben, aber vielleicht noch eher linke Ideen haben. Ich glaube, du bezeichnest dich vielleicht auch noch im weitesten Sinne als links.
So. Nee, aber was ich schon sagen würde als Antideutsch, also wo ich auch wirklich ein bisschen schon drauf auf dem Label halt so, was früher antideutsche Linke heißt und was jetzt auch Linke nennt oder nicht. Es gab ja mal schon Streit darum, aber ich würde sagen, also mit dem Begriff antideutsch würde man mich jetzt nicht beleidigen.
Mich auch nicht. Und an diesem Begriff möchte ich unbedingt festhalten, weil was soll man denn sonst sein? Soll man und genau. Je länger, je mehr die Zeit voranschreitet, desto aktueller wird dieser Begriff, diese Fremdzuschreibung, die es ja eigentlich mal war. Oder nee, gar nicht. Also teilweise Fremdzuschreibung, aber eigentlich hat es Elsässer auch geprägt, 1990 oder so schon, warum die Linke antideutsch sein muss. Ja, sehe ich genauso. Also ich wüsste gar nicht, wie ich mich sonst bezeichnen sollte. Also angesichts des Fortschreitens des grün-woken Neonationalismus, der heute aber antinational und vermeintlich Multikulti daherkommt, was soll man denn sonst sein? Natürlich. Ja. Bin ich ein Gegner deutscher Ideologie und deutscher Vergesellschaftung oder wie auch immer man das bezeichnet.
Genau.
Und von daher kann
ich das Deutschland, vor allen Dingen denke ich, dass es immer wichtig ist in dem Zusammenhang, weil was man ja im Moment erlebt, ist ja irgendwie, hat das ja zu tun, alles mit Krisen. Also es ist irgendwo eine Krise und die muss bewältigt werden. Und die Deutschen in der Krise, da kannst du sicher sein, kommen mit irgendeiner apokalyptischen Fantasie um die Ecke.
Ja.
Und da ist auch häufig der Antisemitismus nicht weit. Und
kann man so sagen.
Ich denke, da sollte man durchaus antideutsch bleiben.
Genau, ich entdecke auch so viele alte, schöne Deutsch-Punk-Songs aus den 80ern und 90ern immer mal wieder, die natürlich damals ganz anders gemeint waren. Das sind dann aus den Zeiten, als halt eine schwarz-gelbe Koalition war, als halt man noch ungeniert sich über Dicke lustig machen konnte. Helmut Kohl halt, das geht ja heute nicht mehr. Damals ging das aber natürlich noch, weil das Feindbild war ja CDU, FDP. Das darf man dann immer noch, also das darf man heute eigentlich auch noch. Ja. Oder es sind halt Songs so aus der Zeit der Wiedervereinigung. Also ich habe jetzt heute tatsächlich mal wieder einen schönen alten Deutschpunk-Klassiker gehört von den Skeptikern, Deutschland halt's Maul. Kennst du das noch? Sehr gut.
Doch, den habe ich auch schon mal gehört, den muss ich mir mal wieder anhören.
Ja, der hat so Textpassagen.
So Deutschpunk-Zeit, es liegt auch schon so ein bisschen zurück, muss ich sagen, weil ich ja irgendwann angefangen habe zu lesen und so und zu studieren und dann dachte ich mir immer, dann war mir das irgendwann zu doof.
Ich finde das eigentlich manchmal ganz geil, diese schön stumpfe Parolengedresche Deutschbank. Ich bin ein Staat, darum scheiße ich auf Deutschland, ich bin ein Staatsfeind von Kanada. Aber das holt mich wieder ab. Also mittlerweile kann ich sogar fast schon ein bisschen feine Sahne Fischfilet was abgewinnen. Also nicht nur, weil mir einer von der Band auch folgt und das anscheinend auch hört, was ich mache, anscheinend auch ganz gut findet. Sonst wäre er mir schon längst wieder entfolgt. Also liebe Grüße. Aber die sind auch so schön stumpf irgendwo. Also ich will jetzt gar nicht in Lob und Leiden dieser Band verfallen. Aber ich nehme denen halt diese Stumpfheit noch irgendwo ab, weil ich die noch von früher kenne, aus der Zeit, als man sich in den Nullerjahren in MacPom wirklich noch mit Nazis boxen musste, als es noch richtig krasse Nazis gab in MacPom. Daher rührt halt auch deren eher stumpfer Antifaschismus, dass das jetzt so ein staatstragendes Konsensding geworden ist, dafür können die ja nicht unbedingt was. Die sind einfach dann nur zur richtigen Zeit mit den richtigen Parolen berühmt geworden. Aber die kommen zumindest noch aus einer Zeit und aus einer Ecke, wo es wirklich, also wo es gefährliche Nazis noch gab. Das ist ja heute eher, also gestern bin ich bei mir durch, ich bin gestern mit meinem Sohn durchs Viertel bei uns gefahren, habe ihn von der Kita abgeholt, bin durchs Viertel gefahren und dann sind wir vorbeigefahren an zwei, ich würde sagen, höchstens 15-Jährigen, 14-jährig, 15-jährig und der eine trug halt von diesem True Rebel Store so ein dickes, so ein Beanie mit so einem dicken FCK NZS drauf. Also, das hättest du dir vor 30 Jahren in Leipzig nicht getraut. Also es ist ja gut, dass man das mittlerweile machen kann, aber ich denke mir, okay, auf diesem Stand ist halt der Antifaschismus angekommen. Also das ist so, okay. Also
wahrscheinlich hätte man sich das, war Leipzig noch einer der wenigen Orte in Ostdeutschland, wo man sich das schon trauen konnte.
Ja, aber in den 90ern eigentlich nur in Kornewitz. Also überall anders okay. sah es schon ein bisschen anders aus. Auch Plackwitz, Lindenau da, die Ecke, wo ich wohne und mich immer rumtreibe, da war noch bis vor 10 Jahren noch die NPD-Zentrale. Also da gab es halt ständig Stress mit irgendwelchen Hardcore-Nazis. Und da, glaube ich, wäre kein 15-Jähriger mit einem dicken Fuck-Nazis-Pulli oder Beanie rumgelaufen. Wie gesagt, ist ja alles in Ordnung, dass das mittlerweile möglich ist. Das ist ja auch eine gute Entwicklung. Aber ich denke mir halt, okay, gut. Das ist halt nur noch eine Marke. Es ist eine opportunistische Marke. Mehr nicht. Auch das steht, auch dafür steht Deutschland mittlerweile. Also diese hängengebliebenen Restnazis, die es immer noch gibt, ja, sind halt keine Rede wert. Aber es muss natürlich alles in diese Nazi-Ecke geprügelt werden, was halt irgendwie im Verdacht stehen könnte, bei diesem bunten, woken, neuen Deutschland nicht mitzumachen. Das ist ja.
Richtig, deswegen ist ja das auch so in, angesagt, nein, nicht wegen der wirklichen Nazis. Also, genau. Falls du dich noch erinnerst, es gab ja einen riesen Ausnahmezustand und fast wäre die Bundesrepublik Deutschland gestürzt worden, Ende letzten Jahres. Ja, aber wenn du siehst, also es gab da 3 Tage lang.
Ja, habe ich schon wieder völlig vergessen.
In der Presse. Ja, ja, das hat man schon wieder völlig vergessen. Riesenaufruhr, der Staat ist gestürzt und alle, die das nicht so sehen, die sind die übelsten Verharmloser. Mhm. Und dann, nachdem man das ein paar Tage besprochen hat, redet kein Mensch mehr drüber, weil kein Staatsstreik bevorstand. Und
ja, nichts. Nee,
war gar nichts. Ja, man hat einfach nur mal wieder so ein paar Tage lang kräftig die Trommel gerührt, geschlagen, so bom, bom, bom. Achtung, Achtung, die Gesellschaft ist in großer Gefahr und am Ende, ja, haben also, wir uns dann so im Sande verlaufen lassen.
Genau, also ich empfehle tatsächlich, ich habe das in den letzten Tagen oder Wochen mal ab und zu mal gemacht, ich empfehle es tatsächlich, sich nochmal die Aufreger aus vergangenen Tagen, Zeiten, Jahren teilweise auch mal anzugucken, das nochmal zu googeln und zu gucken, wie wird denn heute darüber berichtet, wenn überhaupt noch darüber berichtet wird, oder ja. Wie war der letzte Stand? Das ist nämlich sehr entlarvend. Wir leben ja in Zeiten, die sind ja so schnelllebig, du liest halt irgendeine Buzzword-Überschrift und dann denkst du, aha, ja, okay, und dann ist das weg. Also die Tagesschau-Gucker denken dann, oh, gerade noch Staatsstreich verhindert, Gott sei Dank haben wir eine wehrhafte Demokratie, super. Alles, was danach kommt, dass diese Rollator-Gang mit irgendwelchen verklatschten, keine Ahnung was, Leuten da, dass die halt natürlich gar nicht in der Lage gewesen wären, einen Putsch, also das ist ja wirklich, das ist ja noch lächerlicher als der 6. Januar am Kapitol. Also da, das ist ja wirklich, das ist der deutsche January 6 oder was, diese Rentner-Gang.
Naja, aber das haben sie dann deswegen ja auch eingestellt. Also den January 6, der wurde ja danach noch monatelang weitergespielt und investigated und was weiß ich was. Aber diesem Zeug, das wird einfach irgendwo unter der Hand und da wird der ein oder andere verurteilt werden.
Genau.
Wegen dieses oder jenen Delikts. Und dann war es das. Ja, dann hat sich das erledigt. Das wird dann auch weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit passieren. Damals war es ja so eine riesen konzertierte Aktion. Die Medien waren alles vorbereitet, wussten alle schon Wochen vorher, was passiert. Ja, ja. Weil die Leute so gefährlich waren, dass ein Leak hätte Tausende von Toten verursachen können. Ja, genau. Deswegen haben sie es dann die Presse weitergegeben.
Genau. Man muss halt wirklich dazu sagen, die größte Antiterroraktion der in Deutschland seit 1950, also nicht mal zu RAF-Zeiten, wo es ja Tote gab, wo es ja wirklich eine Gefahr gab für die Vertreter des Staates oder hohe Wirtschaftsmagnaten oder so, also wo die RAF ja wirklich keine Skrupel hatte, Menschen zu erschießen, auch irgendwelche harmlosen Fahrer oder sowas, und ja trotzdem über den Haufen geballert, nicht mal da hat der Staat so seine Muskeln spielen lassen wie jetzt, letztes Jahr, bei irgendwelchen Irren, die sich wahrscheinlich in einer offenen Telegram-Gruppe verabredet haben. Einfach wo Putsch machen, ja, machst du, ich mach Präsident, ich mach keine Ahnung was.
Einer hat das Catering gemacht.
Das Catering, genau. Ja, genau. Oh, man geht, ah.
Und dann haben sie, in den ersten Meldungen stand ja auch irgendwie, sie haben 50 Waffen oder 90 Waffen gefunden. Und die gehörten aber fast alle ein und demselben Waffenhändler, der so alte Waffen wie Armbrüste und so hat.
Genau, der auch Waffen besitzen durfte. Ne? Also der hatte die Waffen, da waren halt legal, bis auf vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben
die
sie dann irgendwann noch gefunden. Und
für einen Umsturz nicht geeignet. Aber genau. Okay.
Was ich eigentlich nochmal sagen wollte, es macht schon Sinn, sich tatsächlich so ältere Aufreger mal wieder anzuschauen. Vor allem das, was denn so medial so hochgepusht wurde oder wo dann die guten Woken Deutschen dann so, oh Gott, geschrien haben, vor allem in der Presse, das der wieder. Also ich habe jetzt zu diesem Pseudo-Putsch, gab es jetzt vor kurzem noch einen NZZ-Artikel, der nochmal gefragt hat, okay, was war das jetzt eigentlich? Ist jetzt gutes halbes Jahr her, so, was war da jetzt eigentlich? Ja, ja, nix, da ist nix von übrig geblieben. Dann habe ich mir diese ganze Gil-Oferin-Geschichte auch nochmal angeschaut, was daraus eigentlich geworden ist. Da kannst du dich auch nochmal dran erinnern. Das ist ja noch, na, wie lange ist es her? 1,5 Jahre? Weißt du das noch?
Das war in Leipzig, ne?
Ja, ja, das war mit diesem Aufreger. B-Promi im Westin, das ist eines der besten Hotels Leipzigs. Also, das ist dort zu, selbst wenn dort ein Antisemit arbeiten würde, würde er sich, glaube ich, das nicht trauen, offen einen Juden zu diskreditieren. So, oder auch, naja, was weiß ich, auch ein Rassist.
Ich habe auch gleich gesagt, dass die Geschichte unglaubwürdig
ist. Genau, genau.
Ich habe mich wieder dunkel dran.
Ja, das hat
gesagt, das stimmt nicht, aber es klingt nicht logisch in einem Edelhotel in Leipzig und so.
Genau, und jetzt ist ja mittlerweile der Fall, ist tatsächlich, also jetzt natürlich, der Gil-Oferim ist raus aus dem medialen Spotlight, das war auch, lief ja alles nicht so gut, so, also bei ihm war es wirklich so, also dieses auf Opfer machen funktioniert ja, damit bist du sofort im medialen Gespräch, du bekommst Solidarität, du bekommst 350.000 TikTok oder Instagram-Likes und so und bist sofort, genau, und der Gil-Oferim ist jetzt irgendwie so ein nicht so bekannter B-Promi, ich kannte den ehrlich gesagt vorher, also vom Namen kennt man den, aber sonst weiß ich nichts über den. Auf einmal war er im Fokus der Öffentlichkeit.
Der war, B-Promi war der schon nicht mehr. Der war, irgendwann mal hat er versucht, so auf dieser, zur Zeit von Viva, glaube ich mal, so eine Pop-Karriere anzustoßen, hatte irgendwie 2, 3 Lieder, die da liefen, ist seitdem immer mal wieder als Sänger aufgetreten. Das war einfach so ein erfolgloser Musiker, wie es, glaube ich, Hunderte oder Tausende gibt.
Ja.
Also genau. Jemand, der halt seit Jahren dabei ist in der Musik, und wahrscheinlich das auch ganz gut kann, was er macht, aber ohne breitere Öffentlichkeit.
Genau, und es ist ja, wie gesagt, es ist ja einfach. Also du kannst ja halt auf die Opferkarte setzen. Das funktioniert natürlich besonders gut heutzutage, wenn du halt irgendwie POC bist oder so und dann irgendwie ganz rassistisch gefragt wird, wo du herkommst oder so. Das ist natürlich, dann ist es schon sehr einfach. Oder halt eine Quattro-Milf, die halt mehr Aufmerksamkeit kriegt, wenn sie demonstrativ auf der Frankfurter Buchmesse nicht ihr Buch liest, weil dort irgendein rechter Dulli-Verlag ganz hinten in der hinterletzten Ecke auch irgendeine so 15 Quadratzentimeter Platz bekommen hat, dann sagt sie es lieber öffentlichkeitswirksam ab, ist dadurch viel mehr im Gespräch, als wenn sie dort liest, das halt eigentlich auch kaum jemand interessiert. Genauso ist es bei Gil-Oferim, nur da ging der Schuss halt nach hinten los, weil er hat sich das auch offensichtlich völlig, also einfach alles ausgedacht und hat halt gedacht, okay, wenn ich das jetzt diese Karte spiele. Und das hattest du auch mal gesagt. Wenn ein Jude öffentlich auf der Straße zusammengeschlagen wird von einem bestimmten Täterkreis, ist das so ferner liefen. So, aber bei dem Fall ist es halt so, oh Gott, dabei ist das völlig austauschbar. Es hätte auch genauso gut eine Frau mit Kopftuch da sein können, eine schwarze Person oder so, das ist austauschbar. Es ist eigentlich, es ging nur um dieses Opfernarrativ. Ich wollte gar nicht jetzt das nochmal so aufbereiten, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, interessant ist jetzt, er sitzt mittlerweile auf der Anklagebank wegen Verleumdung. So, also interessant zu beobachten, wie sich so Sachen, die halt schon lange her sind, die damals mega Aufreger waren, wo es überall in einer Munde war, wie das mittlerweile dann doch so im Sande verläuft und wie kleinlaut entweder gar nicht mehr darüber berichtet wird oder wie sich das gegen die Leute selber richten kann. Sehr gut fand ich auch, das habe ich auch nochmal, und dann kommen wir auf die aktuellen Themen. Das fand ich auch sehr gut. Ich habe mir nochmal ein paar ältere Artikel, deutsche Berichterstattung über Trump und Charlottesville, reingezogen. 2017. Ja, ja. Der Nazi-Aufmarsch in Charlottesville, wo es ja mehrere Demonstrationen gab. Es gab auch eine Tote. Also ein Nazi hat mit dem Auto in eine Gruppe von linken Demonstranten reingefahren, dass eine Frau überfahren hat. Die ist dann später gestorben. Ging da schon zur Sache, aber es gab mehrere Demonstrationen. Eine Nazi-Demo, eine Gegendemo, beide sehr militant. Und dann gab es halt eine gemäßigte Demo und noch irgendwas oder so. Und da wurde ja Trump unterstellt, er würde mit Neonazis sympathisieren. Beziehungsweise er hätte sich hingestellt und gesagt, ja, da sind schon gute Leute dabei. Ich war auch gedacht, und das wurde ja, dieses Narrativ wurde ja wirklich von Frankfurter Rundschau bis Taz vertreten, Süddeutsche Spiegel und so weiter. Endlich haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Das ist der Beweis. Trump ist doch ein Neonazi-Sympathisant. Und eigentlich denkt man sich so, also selbst wenn man das, also man muss doch mal drüber nachdenken, dass ein amerikanischer Präsident, was hätte der davon, wenn der sich öffentlich mit Neonazis solidarisiert? Was hat so jemand davon? Ein Staatsoberhaupt. Nicht nur irgendein Staatsoberhaupt, sondern des mächtigsten Landes der Welt. Was nützt dem das? Damit dann die 500 Nazis, die es in ganz Amerika gibt, den auch wählen? Oder was? Also, das ist doch schon vom ganzen Denken her völlig. Aber in Deutschland ist ja nichts so absurd, als dass man das nicht ausspricht. Und Berichterstattung ist wirklich.
In dem Fall muss man sagen, dass die amerikanischen Linken auch alle gerne geglaubt.
Klar.
Weil es gab ja diesen schönen Videoschnipsel, wo er gesagt hat, mit irgendwas mit good oder fine people on both sides.
Genau.
Aber der war halt rausgeschnitten aus dem Zusammenhang, dass er vorher gesagt hatte, dass es da halt auch Nazis gab und die müssen absolut verurteilt werden.
Genau.
Und er meinte halt die anderen Demonstranten. Er meinte die Demonstranten, die für den Sturz und
Statue,
die Benennung von halt konföderierten Statuen waren und welche, die dagegen waren. Er meinte halt, man müsste beide Seiten berücksichtigen. Da hat er eigentlich eher versucht, eine ausgewogene Position einzunehmen und sich gar nicht so festzulegen, weder für die konföderierten Staaten, gegen die ja auch einiges spricht, weil die Konföderation war nun mal Verräter, und für den Sklaventreiber. Und gleichzeitig halt aber auch weiß, okay, es gibt halt Leute in den Südstaaten, die sind Anhänger von mir oder den Republikanern, die wollen halt gerne an diesen Statuen festhalten. Nicht unbedingt aus dem Grund, weil sie sagen, alles, was die gemacht haben, waren richtig. Aber es geht natürlich da auch immer so ein bisschen um das Erbe und die Vorfahren. Und ja, also so, weiß nicht, da gibt es halt auch so, in den Südstaaten gibt es halt auch so ein relativierendes Narrativ gerne in Bezug auf den Bürgerkrieg, wo man halt sagt, okay, die Sache war falsch, aber einige von den Leuten waren halt auch tapfere Kämpfer, und man hat auch den Bürgerkrieg ein bisschen immer so befriedet, dass man an die Toten beider Seiten gedenkt, weil da sind ja unglaublich viele Menschen gestorben.
Genau.
Also für diesen Freiheitskampf innerhalb von Amerika. Und ja, also so hat er das gemeint, aber okay, es war halt nicht so absurd, dass man daraus monatelang eine Nazi-Befürwortung von Trump halt ableiten konnte. Okay.
Genau, und das, wie gesagt, da habe ich mir noch mal ein paar ältere Artikel durchgelesen aus den diversen deutschen Qualitätsmedien, und das war eigentlich fast unisono. Also ich glaube, fast kein einziges deutschsprachiges Medium, ich habe jetzt nicht alle gecheckt, aber so die bekannten, relevanten, die haben alle diese These vertreten. Trump solidarisiert sich mit Neonazis, die halt einen Menschen getötet haben auf dieser Demo. Genau, und das ist so, also wie gesagt, in Deutschland ist das nichts ist absurd genug, als dass man das nicht ausspricht.
Ja.
Ist nicht mal, auch, war das nicht Adorno, der gesagt hat, ein Deutscher ist ein Mensch, der keine Lüge aussprechen kann, ohne sie selbst zu glauben?
Ja.
Schönes Bonbon. Ja. Das trifft sehr gut.
Das trifft ganz gut zu. Na, ich meine, das ist halt aber auch so ein bisschen die mediale Öffentlichkeit. Deswegen darfst du eigentlich nichts, was irgendwo medial verbreitet wird, glauben. Also egal von wem. Grundsätzlich darfst du nichts glauben. Also zum Beispiel bei dieser Pressekonferenz wurde immer dieser gleiche Ausschnitt gezeigt. Und wenn man den glaubt, hat er das auch so gesagt.
Genau.
Man muss sich halt die ganze Pressekonferenz ansehen, und dann hat man gesehen, okay, es ist völlig absurd. Das heißt, solange sich kein Journalist diese Arbeit macht, geht das halt auch einfach so durch. Ne? Also und deswegen, wenn man selber auch teilweise Themen recherchiert oder sich was ansieht, dann muss man halt selber diese Arbeit machen, weil man kann sich nicht darauf verlassen. Früher hat man gesagt, na, wenn ich eine Quelle finde, irgendwie die als seriöse Zeitung gilt, dann reicht das, dann ist das bewiesen, aber da kannst du heute, das kannst du völlig vergessen.
Also, das kannst du völlig vergessen, aber das ist eine gute, das ist eine gute Überleitung zu einem Thema, was jetzt wirklich gerade total aktuell ist. Ich hatte jetzt schon gesagt, darüber will ich gerne mal quatschen, weil ich das symptomatisch finde, und zwar dieses ganze Döpfner-Gate. Nennen wir es mal Matthias Döpfner-Gate. Döpfner? Weiß gar nicht genau.
Döpfner, genau.
Das hat ja jeder mitbekommen, dass da so diverse private Nachrichten, WhatsApp, SMS, keine Ahnung, alles mögliche geleakt wurde. Ist jetzt, glaube ich, wann ist das veröffentlicht worden? Vor 2 Wochen oder so, glaube ich, oder vor 10 Tagen. In der Zeit, man weiß nicht so genau, wer da jetzt das Mäuschen gespielt hat und da geflüstert hat. Ich habe eine These, ich habe eine Vermutung, er sagt, nein, war ich nicht. Gut, was soll er auch sonst sagen? Also der Herr Stuckrad Barre. Aber auf jeden Fall zieht das jetzt einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Und zur Presse. So, ich habe mir gerade einen Extra-3-Beitrag. Nee, Welke ist heute schon, ne? Mhm. Oliver Welke ist heute schon, genau. Das habe ich mir gerade reingequält. 6-7 Minuten. Das ist deutsche linke Satire. Also, also Dieter Hildebrand war eigentlich auch schon nicht lustig. Der war aber noch zu einer Zeit irgendwie links und Satiriker, als halt das Establishment konservativ war. Also dahingehend war das noch erträglich, aber deutsche Satire, also von Welke über den Böhmi bis hin zu den ganz durchgeknallten Pispers und Jahn-Räther, es ist nicht witzig. Es ist einfach nicht witzig. Es ist nicht witzig, und es ist einfach auch, es ist halt immer der moralisch erhobene Zeigefinger und deutscher Humor. Also wirklich, dann ziehe ich mir lieber zum 100. Mal eine gute alte Didi Hallervorden oder Supernasenklamotte rein aus den 80ern, als dass ich mir auch nur eine Heute-Show angucke. Bin jetzt gerade das reingezogen. Heute-Show, Welke, Döpfner, haha, lustig, und jetzt sind da die geleakten Nachrichten, und die Bild ist ja so dumm und scheiße, und wir wussten ja schon das schon immer. Und natürlich hackt man auch rum, weil Döpfner hat ja Döpfner hat ja wohl intern, wie gesagt, ja, die FDP ist so unsere letzte Hoffnung. Das ist auch immer so geil. Also wenn auf einer Partei rumgehackt wird, neben der AfD jetzt so, aber wenn aber sonst auf einer Partei rumgehackt wird, dann ist es immer die FDP. So, also die Partei, die halt sowieso in Deutschland immer schon schweren Stand hatte, weil so weit her ist das hier mit dem Liberalismus nicht. Man kann ja von der FDP halten, was man will. Aber das ist auch ein total einfaches Opfer. Und dann, das ist ja das Geile, dann wirft Welke halt so ironisch, sarkastisch, wirft da dann so Döpfner und der Bild und generell der gesamten Springerpresse vor, dass sie keinen neutralen Journalismus machen würden. Also sie würden halt so Journalismus machen, der schon eine bestimmte Schlagzeile hat. Ach nee. was für eine Erkenntnis. Zweitens, was macht ihr denn den ganzen Tag? Was macht das öffentlich-rechtliche Fernsehen, inklusive fast aller deutschen Printmedien, den ganzen Tag? Also mehr als rot-grüne Narrative kann man ja wohl nicht verbreiten, wie im ZDF bei Böhmi beispielsweise. Nur ein Beispiel von vielen.
Ja, Böhmi musste ich neulich auch mal eine Folge gucken, weil ich in der Bahamas dieses Thema gemacht habe. Mhm. Mit dem wunderbaren Trans.
Ja, auch schön.
Und da hat der Böhmermann ja auch eine Fernsehsendung zugemacht, also musste ich es mir ansehen.
Es ist furchtbar.
Also man muss sich wirklich sehr bemühen, halt nicht entweder sofort auszuschalten oder Sachen nach dem Fernseher zu werfen oder sonstige Wutanfälle zu bekommen, weil es wirklich so fürchterlich ist, was dieser Mann erzählt. Also Böhmermann ist für mich der allerschlimmste Hetzer. Also der wäre auch wirklich ein guter irgendwas zu gebrauchen. Ich möchte es jetzt mal nicht sagen, aber was der noch alles für Aufgaben einnehmen könnte. Aber wirklich ein absolut widerlicher Typ. Ja, aber das ist natürlich völlig klar, dass halt je mehr eigentlich in der Presse alles nur noch eine Tendenz kennt, desto mehr muss man ja die suchen, die man dafür beschuldigen kann. Also es ist halt so dieses klassische haltet den Dieb oder die eigenen Fehler erkennt man am besten bei anderen oder manche nennen es auch Projektionen. Es ist auch egal, wie man es nennt, aber das ist eigentlich das klassische Phänomen, was immer vorkommt. Ja, also auch dieses, was der Bild immer vorgeworfen wird, die Bild hat so niedrige soziale Standards, die Bild verletzt die Privatsphäre. Okay, lass uns private Chat-Nachrichten veröffentlichen.
Genau.
So, ja. Weißt du, vom nächsten Satz halt so, die Bild hat so niedrige journalistische Standards, da kann man sicher drüber sprechen, dass die nicht immer die besten sind. Das andere, dann geht's halt los, wie halt in der Boulevardpresse überhaupt, und dann geht's halt los, zack, jetzt veröffentlichen wir mal private Chats.
Genau, und ich muss auch sagen, mein Bild gegenüber der Bild und naja, die Welt und so, war schon immer ein bisschen natürlich die andere, seriöser, aber auch mein Bild, meine Wahrnehmung gegenüber der Bild-Zeitung, die man früher als Linker natürlich nur dann verschämt gekauft hat, weil da immer die geilsten Randale-Bilder drin waren nach der Demo, wo es geknallt hat und man immer geguckt hat, oh, hoffentlich bin ich da irgendwo drauf, hoffentlich bin ich da irgendwo drauf zu sehen, geil, brennende Barrikade, schön abfotografiert, reißerische Überschriften, ich weiß auch sehr gut, 2002 meine erste Demo in Hamburg, Bambule-Demo gegen diesen damaligen Innensenator Ronald Schill und da gab es halt auch Ausschreitungen und natürlich habe ich mir am Montag direkt die Bild gekauft, das war mir natürlich peinlich, durfte man nicht, aber hat man natürlich trotzdem gemacht und ich meine, die Überschrift war 2000 gewaltsüchtige Terrorchaoten und da denke ich mir, okay, also welchen 14-, 15-jährigen Punker, der ein bisschen Bock auf Action hat, also wer wird denn davon nicht direkt angesprochen? Denkt sich, geil, auf die Demo gehe ich auch. Ich will auch einer von 2000 gewaltsüchtigen Terrorchaoten sein. Also bei mir war es immer die reißerische Berichterstattung der Springer-Medien hat mich eigentlich noch viel mehr angefixt, anstatt dass mich das abschreckt. Aber gut, ich denke, 14-, 15-jährige anpolitisierte Punker sind auch nicht unbedingt das Leserklientel der Bild. Bei mir geht es halt dahin los. Genau, aber trotzdem ist es halt so, ich muss halt sagen, die Bild, seitdem wir halt einen linken Mainstream halt haben, macht die Bild halt solide journalistische Arbeit. Natürlich halt im Boulevardniveau, das finde ich auch nicht immer gut, aber sie machen halt im Gegensatz zu allen anderen Medien, machen sie halt seriös, sie machen gute Regierungskritik und das findest du ja fast nirgendwo mehr. Wenn, dann ist das total weichgespült oder es richtet sich nur noch gegen die FDP. Die sind dann halt die Bösen. Und das ist ja fast egal, welche Zeitung ich halt aufschlage. Und deswegen wundert mich das auch nicht. Man kann ja da mittlerweile wirklich von fast schon, also es ist sehr auffällig, wie zeitnah das alles passiert.
Ja.
Vielleicht verfallen wir mal in eine Verschwörungstheorie und sagen, diese Nachrichten werden geleakt, erscheinen in der Zeit. Dann gibt's diesen Podcast von Böhmi produziert, Boys Club heißt er ja, wo es dann um die Seilschaften, Machenschaften im Springer-Konzern geht, natürlich um den fiesen Sexgangster Reichelt, dem er bis heute irgendwie nie wirklich konkret was vorgeworfen werden konnte. Alles sehr nebulös. Und dann kommt auf einmal noch das neue Buch von Herrn Stuckrad-Barre raus. So ein Zufall. Ja, ja. Worum geht's? ich sag mal, er spricht in Rätseln, aber ein Freund von mir liest das gerade und er meinte, also der Freund von mir, schöne Grüße, der hat selber jahrelang für Springer gearbeitet, der kennt das Springer-Hochhaus und so, der kennt das Gebäude, der weiß, wie es drin aussieht, der kennt auch Döpfner, der kennt auch Poschardt und Co. Und er meinte, es ist 100% beschreibt Stuckrad-Barre halt. Natürlich beschreibt er Reichelt, er beschreibt Döpfner, allein wie er halt das Gebäude, das Verlagsgebäude beschreibt. Das ist 1:1 so, wie es da drin aussieht. Das weiß natürlich niemand, der da noch nie drin war. Die meisten Leute in Deutschland waren da noch nicht drin, aber ich weiß es aus erster Hand, aus internen Kreisen. Das ist natürlich beschreibt Stucki das und ich würde sagen, das klingt schon sehr nach einer konzertierten Aktion.
Sag ich das mal. Das weiß man also nicht, aber was ich ganz interessant finde, ist, dass es bei Bild ja viel Krach gegeben hat, auch davor. Ne? Also erst wurde ja der Reichelt rausgeworfen, jetzt gilt der Reichelt so in vielen Medien als die Quelle des Leaks halt. Also der angeblich hat der Springer verklagt den sogar.
Ach, das wusste ich noch gar nicht.
Ja, also das ist halt alles noch eine ongoing story, aber es gibt irgendwie einen Streit zwischen Reichelt und Springer. Und Reichelt hat ja dann versucht, so seine Bild-Zeitung auf YouTube zu machen.
Genau, ja.
Weil ich glaube halt, einer der Gründe, warum der Reichelt bei Bild rausgeflogen ist, ist halt, dass der tatsächlich, wenn auch sehr krawallig, halt tatsächlich sehr politischer war. Ja. Also Boulevardzeitung, Bild hat ja auch immer viel so irgendwelche völlig unwichtigen Z-Promis und was sie gerade in ihrer Freizeit machen und in deren Privatleben rumzuwühlen. Genau. Gemacht, was ich immer besonders, was für mich immer mal ein Grund war, warum es mich nicht interessiert hat, weil das meiste war. Aber die hatten halt mehr Politik drin und der hat da auch angefangen, in den Politikbereich Leute zu holen, die fähig sind, auch im Sinne von dem, was wir halt als Antideutsche bezeichnen können.
Genau.
Also Leute wie Philipp Jatow oder Schnitzel oder so.
Genau. Sind
jetzt keine Unbekannten. Also auch Leute, die auch vernünftige politische Ansichten in manchen Fragen zumindest haben.
Genau.
Also das heißt, einerseits wurde es krawalliger mit Reichen und andererseits aber auch politischer. Und ich glaube tatsächlich, dass das einer der Gründe war, warum man den über diesen Sexskandal hat fallen lassen. Und dann hat man halt das Ganze nochmal versucht mit irgendeinem so Nachfolger, den ich schon wieder vergessen habe, weil der ist ja inzwischen auch schon wieder weg. Weil
Johannes Boje war das, ne?
Genau, der ist ja auch schon wieder raus. Und dann wurden halt bei der Bild, wurden halt in letzter Zeit auch viele Leute verschlissen.
Ja.
Und das kann auch für böses Blut gesorgt haben, weswegen es viele Möglichkeiten gibt, woher da intern Leaks kommen könnten. Ne?
Ah, okay, gut. Okay, die Reichelt These kenne ich noch nicht, dass er das auch gewesen könnte. Ich weiß auf jeden Fall, es läuft gerade ein Verfahren gegen Reichelt, weil er hätte wohl gegen diesen Kodex da verstoßen. Es wird ihm unter anderem vorgeworfen, dass er Mitarbeiter abgeworben hat, die jetzt bei seinem Format sind. Also gibt es so Leute wie Judith Seven Spassert, die war vorher bei der Bild, jetzt ist die bei ihm mit dem Team. Vielleicht gibt es noch ein, zwei andere, die fällt mir jetzt als erstes ein und auch eigentlich als einzige. Aber da gibt es bestimmt noch ein, zwei weitere. Er hat ja schon ein kleines Medienimperium da jetzt auch aufgebaut. Genau, also das weiß ich. Ja. Sie sind auf jeden Fall nicht im Guten auseinandergegangen. Ich weiß es aber, also ich hörte auch nur, dass Reichelt, genau, also das, was du auch gesagt hast, Boulevard, krawallig, aber deutlich politischer, konfrontativer. Ja. Und ich fand den Stil da auch
regierungskritischer.
Gut. Regierungskritischer, genau. Natürlich
deswegen
kann man
deswegen würde ich jetzt sagen, die Bild macht das jetzt schon weniger. Ne? Also unter Reichelt würde ich fast sagen, ja, da gab es so einen Zug drin, der einfach auch gesagt hat, okay, man muss ja nicht immer derselben Meinung sein, aber ich fand wenigstens hatte man da das Gefühl, die Bild will der Regierung tatsächlich auf die Füße treten.
Ja.
Und will die richtig nerven.
Genau.
Und so, das, Und das, obwohl die CDU an der Regierung war damals noch. Also das fand ich eigentlich sehr bemerkenswert, weil die Bild-Zeitung natürlich und Springer eigentlich natürlich prinzipiell so in der alten Zuschreibung eher für CDU, FDP schreiben, ne? Und damit, obwohl die Regierung von der CDU war, wurde der halt ordentlich auf die Füße getreten. Das fand ich eigentlich sehr gut.
Ja.
Und viele linke Medien, die eigentlich dafür zuständig gewesen wären, einer CDU-Regierung auf die Füße zu treten, haben das in 16 Jahren unter Merkel nicht mehr hinbekommen.
Genau.
Das wissen wir auch alle. Und insofern war es an sich sinnvoll, ne, dass es solche Medien gibt. Prinzipiell ist es auch gut.
Genau. Aber es gibt natürlich auch, natürlich gibt es das. Also ich würde auch sagen, das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad auch in Ordnung, dass es so einen Meinungsstreit halt gibt im Journalismus. Aber man kennt das natürlich, diese Twitter-Hashtag, halt die Fresse-Bild. Es gibt dann hier Bild-Watch-Blog und so, Bild-Blog oder was. Das ist alles so. Also, okay, also wie gesagt, man kann der Bild ja wirklich vieles vorwerfen im Vorfeld. Also auch früher auch teilweise wirklich allerunterste Kategorie-Überschriften, die sogenannte Kinderschänder geoutet und so. Also, oder auch wirklich, also übelster also kein Investivjournalismus mehr, sondern wirklich das Privatleben von Leuten eingegriffen. Also, aber das kennt man auch aus anderen. Also da ist die Sun in England jetzt auch nicht so viel besser, teilweise sogar schlimmer. Also das kennt man und dafür gut, okay, ist ein Journalismus, den ich früher nicht mochte, aber es ist trotzdem einfach faktisch so, dass die Bild, auch wenn sie vielleicht jetzt weniger politisch ist wie zu Zeiten noch von Reichelt, ich gucke ab und zu mal dieses Bild, dieses Talk-Format, und da laden die durchaus auch Leute ein, die nicht in öffentlich-rechtliche Talkshows eingeladen werden würden. Und da sind sie weiterhin sehr gut, sehr kritisch. Ich gucke da jetzt nicht alles, aber da sind sie doch durchaus noch sehr kritisch. Ich gucke lieber Reichelt, das ist unterhaltsamer, weil er macht halt das, was er im Print gemacht hat, jetzt halt in visueller Form, unterhaltsam. Genau, und ja, aber ich finde es halt trotzdem bemerkenswert. Okay, wie gesagt, das klingt jetzt ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber es fällt auf jeden Fall, wie das innerhalb von 2 Wochen passiert all das und es richtet sich alles gegen die Person Matthias Döpfner.
Ja.
Genau, und gegen die Bild im Allgemeinen und Springerpresse. Genau, das ist so. Das sind halt, wie gesagt, es sind halt eigentlich das einzige deutschsprachige Medienimperium, die halt noch Regierungskritik auch betreiben. Ansonsten fällt mir nicht, also auch die FAZ ist mittlerweile, ich lese das nicht mehr, das ist mir, dafür, dass die FAZ ein konservatives Schlachtschiff sein soll, ist das auch da gibt es halt immer weniger Autoren, die eine gegenteilige Meinung, auch dafür kommen halt die woken, grünen Ideen immer mehr, also ich habe das irgendwann nicht mal angefangen, bei der NZZ ist das manchmal fast auch schon so, dass da auch Leute schreiben und ich denke, da wird halt irgendwie, also irgendwie gibt's auch die Klimakrise-Narrative und ach, das will ich halt nicht lesen, dafür kann ich ja jedes andere Blatt lesen. Aber das will ich, lese die NZZ deshalb, weil das eben dort nicht so hysterisch behandelt wird.
Ja. Das stimmt. Ich lese halt am liebsten von den deutschen Zeitungen deswegen die FAZ, weil die FAZ schon immer eigentlich unter diesem Slogan Zeitung für Deutschland. Ja. Also du kannst halt sehen, in der FAZ kriegst du eigentlich am besten so, was so der deutsche Polit-Mainstream denkt. Also so jenseits von den ganz verrückten Woken und den anderen konservativen Oppositionellen, sondern du kriegst halt mehr so eine Regierungslinie irgendwie der Mitte. Also die FAZ hat immer schon den Anspruch gehabt, irgendwie in der Mitte zu sein. Und deshalb denke ich halt, dass sie diese Position auch hat. Das heißt ja nicht, dass das, was da drin steht, alles gut ist. Die Mitte hat sich ja auch in vielerlei Hinsicht auch in eine schlechte Richtung verschoben. Aber ich denke halt immer, wenn ich gerade so als im Ausland lebender mal lesen will, was in Deutschland los ist, dann kriegt man das eigentlich am nüchternsten in der und mit den wenigsten Stierblüten von allen deutschen Zeitungen, glaube ich, doch immer in der FAZ serviert.
Ja, okay, ich lese sie nicht mehr. Habe ich immer eine Zeit lang gemacht.
Ich lese sie nicht mehr oft, aber wenn, dann lese ich meistens die FAZ.
Ja, das sei dir unbenommen. Ich würde noch mal ein bisschen auf das Stucki-Buch zu sprechen kommen. Also ich habe das nicht gelesen, ich werde es auch nicht lesen, aber ich krieg's ja mit, weil mein Kumpel, der hat früher bei Springer gearbeitet, der liest es gerade. Und ist so ein bisschen so, du hast schon vorher gesagt, im Vorgespräch hast du schon gesagt, so Popliteratur ist eh nicht so deins. Meins war es lange, wobei ich lese auch immer noch ganz gerne, wenn Heinz Strunk mal ein neues Buch rauskommt, lese ich das auch nur noch gerne. Der hat sich jetzt auch meines Wissens nie so politisch geäußert, dass der jetzt da irgendwie, also der vertritt jetzt nicht die momentan angesagten Narrative, also vielleicht vertritt das auch, aber er äußert es auf jeden Fall nicht, deswegen kann ich den Drunk noch gut ins Gewissens lesen, aber den Stuttgart Barre habe ich früher auch gelesen, ich habe total viele Bücher von dem, vor allem das Buch Solo-Album, 98 kam es raus, habe ich 2003, glaube ich, das erste Mal gelesen und ich habe das mehrmals gelesen, vor allem 2011, da brach eine langjährige Beziehung auseinander, habe ich das, glaube ich, zweimal gelesen oder so hintereinander. Also Stuttgart Barre ist durchaus ein Autor, der mich schon lange begleitet hat. Ich habe dann irgendwann das Interesse an dem verloren, weil ich dieses Panikherzbuch, das kam dann 2016 raus, da wurde er total umjubelt. Das ist auch nicht schlecht, das Buch, aber es ist erstmal 100 Seiten zu lang und dann glorifiziert er Udo Lindenberg und er kriegt schon das Kotzen, wenn Leute sowas machen. Und da arbeitet er ja so seine Kokainsucht und seine Magersucht auf. Du hast mir neulich mal ein Foto von ihm zugeschickt, aktuelle Fotos, weil ich dachte, man sieht dem Herrn das schon an, dass der so einiges an Schindluder mit seinem Körper getrieben hat über eine längere Zeit. Also gesund sieht er nicht aus. Und dabei ist er noch nicht alt. Der ist vielleicht Mitte 45 oder so, glaube ich. Gibt es andere Mitte 40-Jährige, die sehen, also du bist noch nicht ganz Mitte 40, Martin, aber du siehst auf jeden Fall deutlich besser und gesünder aus als Herr Stuttgart Barre.
Doch, ich bin 43 und ich bin offiziell Mitte 40. Philipp.
Mit 43 geht man als Mitte 40. Ich dachte, das ist der
Anfang. Ich sehe mich schon.
Anfang, Mitte 40.
Also das kannst du sagen bei Leuten. Also da würde ich jetzt schon sagen, jetzt bin ich schon so lange 40, dass ich mich schon als Mitte 40 bezeichnen kann.
Auf jeden Fall siehst du viel besser aus als Herr von Stuttgart Barre. Das lässt
sich besser genähert. Ja, ich stehe besser im Futter.
So. Das auch, genau. Ja, du hast auch keine jahrelange Kokainsucht hinter dir, nehme ich mal an.
Nein.
Das ist schon mal gut. So, also Herr Stuckart-Barre, so, ich habe, also es ist ja allgemein bekannt. Dafür wird er ja momentan auch so zaghaft kritisiert. Er war ja ganz lange ein Protégé von Matthias Dörfner. So. Und hat gut gelebt, hat lange für die Springerpresse auch gearbeitet, geschrieben. Und jetzt auf einmal, jetzt, wo es nicht mehr opportun ist, jetzt kommt dieses Buch raus. Wie gesagt, es ist halt eins zu eins diese Aufarbeitung der patriarchalen Seilschaften im Springer-Konzern der Boys Club, der dann da die Hand drüber hält. Und
Jo.
genau, also es verspricht Sex, Crime und weiß nicht, Drugs vielleicht noch oder so. Ja, klingt spannend, es freut mich, es langweilt mich aber, weil ich denke, also, ach, ja, okay. Halt die Fresse Bild jetzt im Buchformat von einem Autoren, der sehr lange sehr gut gelebt hat als Protégé von Matthias Döpfner und als umjubelter Mitarbeiter von Springer. Was hat eigentlich denn das Hütschel dazu? Das schreibt er auch für die Welt. Hat der sich so eigentlich, der wird aber nie kritisiert dafür, dass er für die Welt schreibt. Dabei ist das doch eigentlich ein Linker, der Hütschel.
Tja, man weiß es nicht. Er
Ja.
wird ja vielleicht auch noch mal wieder woanders hingehen.
Auf jeden Fall, der muss jetzt mal.
Damals für ihn habe ich einfach eine Karrieremöglichkeit, weil
Ja.
damals bei Springer es ja auch so eine Möglichkeiten gab für Leute, die halt wie der Yüksel aus einem bestimmten Spektrum der Linken kommen. Und ja, aber das weiß ich nicht. Ich weiß nur beim Stuckrad-Barre ist es ja auch so, man dass er jetzt daraus so einen MeToo- und Frauenrechtsroman macht. Also,
Naja.
es kommt mir unglaubwürdig vor bei Leuten, die früher mit dem Boys Club um die Häuser gezogen sind und Drogen genommen und was weiß ich was gemacht haben, dass die jetzt plötzlich entdecken, dass sie freundlicher zu Frauen sein sollen, die Leute. Also, ich weiß
Ja.
jetzt zwar nichts konkret, was er gemacht hat, aber ja.
Also du hattest mir neulich
Es
noch in
kommt
einer.
mir einfach alles, es kommt mir alles so vor wie so ein Mediengag. Also man inszeniert irgendwie was Großes, um damit irgendein Buch zu verkaufen, was möglicherweise gar nicht so gut ist und für das man gar nicht so viele Ideen hatte, außer dass man einen großen Skandal rumgemacht hat. Und ja, das ist eigentlich normale Verkaufsmaßnahmen bei Trivialliteratur, dass man versucht, möglichst viel Publicity und Lärm zu erzeugen.
Das gelingt ihm ja, wie gesagt, selbst wenn das jetzt Zufall ist, dass das Buch rauskommt, genau zur selben Zeit, also kurz nachdem das geleakt wurde und Böhmi diesen Podcast da produziert hat, das mag Zufall sein, aber es nützt ihm natürlich was, weil er damit momentan, also er ist ja momentan, das ist ja in aller Munde. Also nee, was, hier in Leipzig ist ja gerade hier Buchmesse. Ich glaube, in Leipzig ist er gerade gar nicht, aber keine Ahnung, kriegt auf jeden Fall sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Was ich geil finde, ist, also erstmal, ich finde ihn, nee, Moment, ich bringe das Zitat erst. Du hattest mir vor ein paar Tagen noch so einen Artikel zugeschickt, wo er zitiert wird. Und zwar möchte ich da einmal was vorlesen. Seine Zeit bei Springer beschreibt der Autor, also Stuckart-Barre, im Rückblick distanziert. Zitat: Ich war eher ein Außenbordmotor, Captain Ahab im Beiboot. Viele dort haben mich gehasst, aber sie mussten freundlich zu mir sein, weil ich ja sozusagen mit dem Boss da war. So Stuckart-Barre. Zitat weiter: Folglich waren die so nett zu mir, dass es kaum auszuhalten war. Heute, und das ist im Grunde angenehmer als dieses Rangeschmeißer, meinen dieselben Leute, mir öffentlich oder auf Umwegen mitteilen zu müssen, ich verachte dich, du Verräter. Vermutlich denken sie, das sei jetzt die Stallorder von dem, was sie als ganz oben empfinden. Das finde ich schon ganz geil. Und das hier, das ist aber noch geiler. Moment. Was es für Döpfner bedeutet. Nee, Moment, da muss ich das nochmal, genau. Auf seine eigene, offenbar fürstlich honorierten Schreibertätigkeiten bei Springer blickt Stuckrad-Barre mittlerweile kritisch zurück. Er will nicht als freies Radikal gesehen werden, das sich Matthias Döpfner damals im Verlag hielt. Zitat Stuckrad-Barre. Was es für Döpfner bedeutet hat, weiß ich nicht. Für mich entiert das Honorar auch Schmerzensgeld dafür, dass ich mich andauernd rechtfertigen musste, für diesen Verlag zu arbeiten. Das kann man einfach mal so stehen lassen, dieses Zitat. Der arme, arme Benjamin von Stuckart-Barre. Ja, das Koks muss ja irgendwie bezahlt werden und Springer zahlt halt ganz gut. Sorry für die Polemik. Aber das ist halt so ein mieses in den Rücken fallen. Erstmal gegen die eigenen ehemaligen alten Kollegen, mit denen er bestimmt, da hat er ja, also die haben ihn ganz, ganz, ganz doll hat er da gelitten. Und dann intern hat er Stress gehabt mit den Kollegen, die haben ihn gehasst. Und von außen musste er sich ständig rechtfertigen, dass er für diesen Schweineschmierenkonzern arbeitet. Trotzdem, die Kohle hat er trotzdem gern genommen mit Döfni ist er trotzdem gern um die Häuser gezogen. Ey, komm, also da wurde sicherlich auch mal die eine oder andere Nase gezogen auf dem Klo, im Club oder so. Ey, komm, Stuckart-Barre, wie opportunistisch kann man sein? Jetzt, wo es nicht mehr opportun ist, jetzt, wo alle auf dem Döpfner und Reichelt sowieso rumhacken, jetzt bringt man sein Buch raus, enthüllt den ganzen, oh, wie schlimm, und erzählt auch, wie schlimm das für ihn war.
Ja.
Ey, Also das ist ja wirklich so eine
miese Nummer.
Tut mir wirklich, ja, tut mir leid, der arme, arme Stucki. Du, tut mir wirklich leid. Ey, wirklich.
Ja.
Mann, 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 Mann,
ganz
Mann, ey.
Armer Mensch.
Ja, ja.
Es ist wirklich so ein, also so ein PR-Stunt der untersten Schublade, ja.
Man könnte sagen, wäre mir ja eigentlich scheißegal, der Stuttgart Barre ist aber so ein Symbolbild eigentlich dafür, für diesen Haltungsjournalismus, für diesen Konformismus, für diesen Opportunismus, der auch vor Leuten nicht Halt macht, die jahrelang auch für die in Anführungszeichen falsche Seite gearbeitet haben. Und die glauben halt, ja, die glauben ja immer, ich kann jetzt noch so mich retten, indem ich jetzt noch so, also der reumütige Sünder, so vom Saulus zum Paulus, jetzt kann ich noch zurückkehren in den, ins Reich der Guten und tue ich dann besonders viel Buße, indem ich dann ein Buch schreibe und er redet ja auch mit Döpfner nicht mehr. Der auch, sagt ja auch im selben Interview, sagt er ja auch, ja, wenn der anruft, dann geht er nicht ran. Sie sind auch keine Dudes-Freunde mehr. Was für ein Arschloch. Also wirklich, also was für eine menschliche Enttäuschung auch. Finde ich auch, also mit so jemandem würde ich nie wieder was zu tun haben wollen, der mich so behandelt.
Ja, finde ich auch merkwürdig.
Ja.
Wenn man Leute kennt und weiß, wer das ist, dann braucht man ja nur, weil man sich über irgendwas gestritten hat, nicht so tun, als gäbe es die Leute nicht mehr. Das ist halt wirklich, Menschen, die sowas machen, habe ich auch nur Verachtung für übrig.
Genau, aber es passt halt, es wird dieses Verhalten wird ja auch gepusht, wenn du halt auf die richtige Seite rübergehst. Und ich bei Döpfner ist auch so, also auch diese Leaks, ich habe mir das teilweise mal reingezogen, was der da geschrieben hat, ja, es ist jetzt halt okay, man muss halt tatsächlich so ein bisschen auf seine Wortwahl achten, auch in privaten Nachrichten. Anscheinend muss man das heutzutage machen. Aber an sich, ja, es ist halt derbe Sprache teilweise. Schönes Ossi-Bashing, schönes Islamisten-Bashing, aber Mein Gott, also ich kann auch da jetzt keinen so großen Unterschied erkennen zu dem, was in Teilen auch in Öffentlich-Rechtlichen von sich gegeben wird. Also gerade dieses Ossi-Bashing, das ist doch Mainstream. Bashing,
ja, ja. Das habe ich auch für mich gedacht, darüber regt ihr euch jetzt auf.
Genau.
Das haben Bundesminister, haben die Leute dort als Pack und so bezeichnet. Und
genau.
Die sollen sich mal waschen und eine Arbeit suchen und was weiß ich, was sie den Leuten alles gesagt haben.
Ja.
Und jetzt der Döpfner schreibt nicht mal in der Öffentlichkeit, sondern irgendwas privat, irgendwie über die Ossis, oder ich weiß nicht. Das ist ja auch, ich meine, da muss man ja auch mal dazu sagen, dass man in der privaten Kommunikation, wenn man das so sagt, ja eine Übertreibung macht. Das ist ja nichts, was er so in einen durchdachten Artikel geschrieben hätte oder was seine 1:1 seine Meinung durchdacht ist, sondern es ist einfach nur so ein hingeschriebener, polemischer, lustiger Satz halt, den man einfach mal, wenn man im privaten Gespräch ungestört ist, halt so fallen lässt.
Genau.
Das ist ja nichts, daraus kann man jetzt nicht sagen, haha, jetzt entlarven wir, was er wirklich denkt, sondern er hat sich einfach über bestimmte Dinge geärgert und hat dazu einfach irgend so einen flapsigen Satz geschrieben. Und wenn er das halt hätte begründen müssen oder einen Artikel dazu geschrieben oder so, dann hätte er das anders formuliert. Und deswegen, also dieses Rumwühlen in privaten Sachen und so, das ist halt auch wirklich sowas, das ist auch so eine, um die Leute dann zu entlarven, das ist dann wirklich eine Unsitte.
Also ich finde das auch das Allerletzte. Und natürlich drückt man sich in Privatnachrichten an Freunde, Bekannte, drückt man sich durchaus auch anders aus. Wenn ich betrunken morgens um 3 irgendwie eine Telegram-Nachricht schreibe, dann denke ich manchmal auch anders, als wenn ich das halt um 12 Uhr mittags mache, ausgeschlafen. Und abgesehen davon ist es halt nicht für die Öffentlichkeit. Das ist halt auch das ist halt der große Unterschied. Also dieses Leaken von Privatnachrichten, das ist halt übel, das ist halt übelste Stasi-Methodik. Finde ich einfach grässig. Und da auch gezielt, um jemanden halt zu zerstören. Also um halt diese soziale Reputation dieses Menschen zu zerstören. Im besten Fall auch noch die ganze ökonomische Existenz dieser Person noch zu vernichten. Das ist halt einfach das Allerletzte. So.
Dafür waren die wenigen, die ich wirklich jetzt gelesen hatte, auch eigentlich sehr harmlos. Also es ist halt irgendwie im Moment eher so ein Zusammenspiel.
Genau.
Und ich glaube, ich hatte auch mal irgendwo gehört, dass ein Problem ist, dass halt die Springer halt auch auf dem amerikanischen Markt sind und wir mal Angst haben, dass da eine Panik ausbricht, wenn sie zu sehr in irgendwelche Richtungen gehen oder schlechte PR aufkommt. Weil ich glaube, in Deutschland, da haben die ihre Leute und ich glaube halt, Bild und Welt kannst du eigentlich nur dadurch schaden, dass du weniger oppositionell bist. Ich glaube, dann würden die Leute weggehen.
Hm.
Ja, das haben wir auch das Problem nach Reichel, dass die Bild da ja auch nicht so erfolgreich war. Aber ich glaube, indem du einfach an dem Döpfner festhältst, wirst du der Bild und Welt wahrscheinlich nicht schaden.
Ja, okay, ich auch nicht aus.
Das sind halt andere Leute, die da jetzt Krawall machen.
Ja.
Aber die Angst, glaube ich, die dahinter steht und warum die halt teilweise so etwas sensitiv reagiert haben, ist halt, dass das halt ein internationaler Medienkonzern ist und dass Deutschland nur einen Bruchteil des Geschäfts ausmacht.
Ja, wir werden es sehen. Aber
internationale Konzerne, die sind ja manchmal sehr empfindlich, aber da gab es ja zuletzt auch viele, die angefangen haben zu sagen, nur weil ihr auf Twitter irgendwas schreibt, heißt das nicht, dass wir jetzt irgendwie unsere Firmenpolitik ändern. Da hat es auch, glaube ich, ein Umdenken angefangen.
Ja, also ich habe das jetzt im internationalen Markt jetzt nicht so verfolgt. Also was international ist, geht ja immer nur um die USA dann. Genau, aber meine Tendenz ist auf jeden Fall, also meine Beobachtung in Deutschland zumindest ist so, dass es halt schon jetzt, je breiter der politmediale Komplex losballert mit den üblichen Narrativen, Klimakatastrophe, Antirassismus-Agenda, Corona und sonst was, überall Nazis, der Rechtsruck und so weiter, je mehr die losballern, desto mehr wenden sich die Leute eigentlich ab. Das ist so meine Beobachtung. Das ist auch, es bewirkt alles nur noch das Gegenteil. Da können die noch so viele Nachrichten von Döpfner leaken. Ich glaube, das mit dem Ossi, dieses Ossi-Bashing neben dem, wird dem schon übler genommen, als wenn er jetzt irgendwie schreibt, weiß ich, keine Ahnung, was er alles noch da geschrieben hat. Aber das ist ja scheißegal. Also im Prinzip, die Bild und die Welt werden weiterhin, wie du es gerade gesagt hast, auch ihre Abonnenten und Leser haben. Und so what? So. Problem ist halt eher, es wirkt manchmal so ein bisschen so wie so ein Abwehrkampf der grünen, woken, medialen Politelite, dass die schon noch wissen, wir müssen jetzt aus allen Rohren feuern, damit wir halt irgendwie den unseren größten Gegner mundtot machen. Wie gesagt, das bewirkt nicht das, was sie wollen. Also es ändert nichts daran, dass die Leute trotzdem weiter Bild und Welt lesen und Reichelt gucken. Aber ich sehe es auf jeden Fall so, da können wir auch gleich, das wäre auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ja. Weil das ist eigentlich gut, dass die Grünen an der Macht, also es ist nicht gut, dass die Grünen an der Macht sind, aber jetzt sind sie nun mal hier mit im Regierungsbündnis. Und jetzt kann jeder sehen, was die machen. Und jeder kann auch sehen, wie doll die protegiert werden von der Journalie, sei es Print oder visuell. Das kann jeder sehen und jeder normal denkende Mensch weiß, was die da, also was die für eine Scheiße verzapfen. Das ist tatsächlich sehr, sehr beachtlich. Mann, ich muss einmal kurz mal ins Bad und dann bin ich gleich wieder da.
Ja. Bis gleich.
Bis gleich. So. Bin wieder da.
Gut.
So, wo war ich stehen geblieben? Ja, Martin, bevor du mir gleich mal erzählen kannst, wie es bei dir in Österreich gerade so aussieht, falls das noch irgendwann nicht weißt, du lebst ja in Wien seit einigen Jahren. Mhm. Du glücklicher, obwohl ich weiß gar nicht, so viel besser.
Mal so, Sachen, die besser sind und Sachen, die nicht besser sind.
Ja, Wien ist natürlich auch so ein Spezialfall. Wien ist ja auch nicht Österreich, genauso wie. Weiß ich nicht, München nicht Bayern ist oder so, oder Berlin nicht Deutschland, keine Ahnung. Wien ist ja die SPÖ-Hochburg seit 100 Jahren eigentlich, ne? Das rote Wien, die sozialdemokratische Hochburg. In anderen Teilen Österreichs sieht es ja wieder anders aus. Was habt ihr gerade eigentlich für eine Regierung? ÖVP mit SPÖ oder was?
Mit den Grünen.
Ach, mit den Grünen. Wie sind die Grünen bei euch in Österreich? Das würde mich interessieren. Bevor ich wieder auf den Grünen hier rumhacke, wie sieht es bei euch mit den Grünen in Österreich aus? Du schriebst mal irgendwann in der älteren Bahamas, meintest du, die Grünen in Österreich sind die deutscheste Partei in Österreich.
Das stimmt. Sie sind die deutscheste Partei, aber sie sind nicht so schlimm wie die Grünen in Deutschland. Das könnte man jetzt als Einsatzantwort sagen.
Oh, okay.
Na, die Grünen tatsächlich, also in Österreich muss man halt sagen, hinkt halt manches hinterher. Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Also die Grünen und die SPÖ zum Beispiel sind halt noch eher so wie die Grünen und die SPD früher.
Ja.
Die sind ja noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Ja, also die SPÖ zum Beispiel in Wien macht halt viel. Ja, die sorgt halt dafür, dass es hier eine große Stadt gibt. Also das, was wir in Berlin alles gemacht haben mit Hovereit und Sarrazin, das Ganze privatisieren und verschlanken und dass da nichts mehr funktioniert, das haben sie halt alles nicht gemacht. Deswegen funktioniert alles noch. So. Also deswegen hat Wien auch viele Vorteile.
Also,
das kann man jetzt mal so sagen, halt. Also so viele Dinge funktionieren halt einfach wie überhaupt alles. Was
ich würde eher sagen, in Berlin ist es ja eher genau umgekehrt. Also das funktioniert ja nichts mehr, weil da alles irgendwie enteignet werden soll und es irgendwelche Mietpreisbremsen gibt, die dann vom Verfassungsgericht wieder kassiert werden. Das ist oder weil da irgendwelche Straßen mit irgendwie, keine Ahnung, Holzkisten vollgestellt werden, damit dann da irgendwie die faschistischen Autofahrer nicht mehr nachfahren. Das ist eher so mein Eindruck. Gerade deshalb funktioniert in Berlin nichts, weil die da irgendeine Art so Experimentierfeld halt aufgebaut haben in den letzten 20 Jahren. Gar nicht unbedingt wegen Privatisierung.
Aber ohne halt funktionierende Stadtverwaltung. Also die gibt es halt nicht mehr. Man kommt da nicht mehr dran, nicht mehr bei der Hürde ran. Mhm. Der Müll liegt da überall rum und keiner entsorgt und all diese Dinge. Also man hat halt alles verschlankt. Mhm. Das Wohnen ist unbezahlbar geworden, weil der ganze staatliche Wohnraum privatisiert wurde. In Wien gehört die Hälfte der Wohnungen der Stadt Wien. Mhm. Und dementsprechend kann man da halt auch wohnen. Da werden auch dementsprechend neue Wohnungen gebaut. Es gibt hier riesige Stadtentwicklungsplan-Projekte auf der anderen Seite der Donau, weil da noch mehr Platz ist in den neueren Bezirken. Da wird riesig viel dazu gebaut, natürlich auch mit privaten Investoren. Natürlich ist es nicht alles irgendwie, was die Stadt macht, aber das wird halt irgendwie mit Stadtplanung, es gibt dann einen Plan dahinter und dann wird das dahin gebaut. Das ist zwar trotzdem nicht immer schön, was die Leute auf die grüne Wiese ballern, aber das ist halt nötig, weil Wien halt auch wächst. Ja, wenn in jedes Jahr eine neue Kleinstadt dazukommt, musst du die halt auch irgendwo hinbauen, diese Kleinstadt. Und ja, das ist halt so ein paar Dinge, aber da habe ich einfach das Gefühl, da tut halt einfach Wien was. Und gibt es halt die Stadt noch. Also das ist halt ein, aber das ist halt, das gibt es ja anderswo in Städten ja auch. In Deutschland gibt es ja auch welche, die funktionieren. Und das ist
München.
Nicht alles so funktional wie Berlin oder Bremen, wo
genau.
Ich auch länger war in Bremen.
Bremen
so viel.
Finde ich auch gut. Ich wollte eigentlich ja auch mal nach Bremen ziehen. Also Bremen war eigentlich meine erste Wahl. Und meine Ex wollte nach Berlin. Also gut, das ist keine der beiden Städte geworden, dass wir in Leipzig gelandet sind, wo das doch einigermaßen gut funktioniert. Und wie gesagt, Sachsen liegt auf dem Bildungsniveau, glaube ich, immer noch auf Platz 1. Ja, hier hat aber auch nie, wir haben auch nie irgendwelche Grünen. Die sind ja relativ schwach hier in Sachsen. Das ist auch gut so. Das soll auch bitte so bleiben, damit diese Leute nicht auch noch hier irgendwie rumfuschen. Es reicht mir halt schon, dass sie in der Bundesregierung sitzen und da medial den Ton angeben und alle den, dieser schrecklichen Partei hinterherlaufen. Meinst du, die Grünen in Österreich sind so, meinst du, das kommt noch? Meinst du, die kriegen auch noch so eine Entwicklung hin wie hier? Die Grünen, es muss wirklich sein, die Grünen in Deutschland, das ist die durchgeknallteste Partei, die es halt gibt. Auch die anderen grünen Parteien in den anderen europäischen Ländern sind nicht so irre, so wie die Grünen hier. Also die haben, die sind in der Realität verhaftet.
Dass die Grünen nochmal einen Turn gemacht haben in Deutschland, weil die Grünen ja früher, und das hast du in Österreich teilweise noch, also ich habe das Gefühl, dass die Grünen in Österreich tendenziell ja, also wie soll ich das sagen? Die sind halt noch mehr im traditionellen Parteienspektrum verbunden. Sie waren schon früher immer irgendwie die Kinder von den ÖVP-Wählern. Ja. Ne? Also die
das
Kinder
passt.
Von den alten ÖVP-Leuten. Auf dem Land ist man ja konservativ. Das heißt, es hat erstens hat es noch so ein bisschen einen etwas konservativeren Einschlag, die Grünen, auch das Umweltschutzding. Das ist hier einfach alles noch so ein bisschen konservativer. Aber trotzdem, es geht in die Richtung natürlich. Also Klima und so. Also wenn du weggehst vom wir müssen hier bestimmte Sachen, wo sie gute Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel die ganzen Donauauen zu erhalten und so weiter. Da haben sie alles gut gemacht und so. Also wenn du guckst, wo du konkret was vor Ort machen kannst, dann gehst du halt hin zum Weltklima, dann bist du halt verloren. Ja, aber man kriegt das halt auch so mit, so die Stadt Wien, die macht dann so ein Mittelding da draus. Die sagt dann halt, wir machen ganz viel Klimapolitik und sagt dann den Leuten, sie sollen Energie sparen, was sie sowieso tun sollten oder so, aber weiß ich nicht. Also, ich meine, ist das denn Klimaschutz? Also man nennt heute auch alles Klimaschutz, was schon früher irgendwie war, dass man in öffentlichen Gebäuden nicht so hoch heizen soll oder was weiß ich, dass, wie man vernünftig lüftet, dass man nachts den Strom ausdrehen soll.
Aber ich finde, das ist. Ja,
das,
es, ja.
So, das sind eigentlich normale ökonomische Dinge, das macht jeder Unternehmer, ja. Dass
ja.
Nicht höher heizt, als er muss und dass er nicht. Aber früher hatte halt der Staat das Geld halt noch so wusch. Zum Fenster auswerfen können. Jetzt nennen sie das Klimaschutz, wenn sie so ein bisschen versuchen, ihren Leuten zu sagen, sie müssen nicht die ganze Nacht das Licht brennen lassen. Oder
ja, aber das finde ich.
Voll aufgedrehte Heizung das Fenster kippen, so wie man das früher im Sozialismus im Plattenbau gemacht hat, weil das alles nichts gekostet hat.
Das sind zum Beispiel Dinge, die habe ich auch gelernt. Also ich bin ja schon sehr früh ausgezogen mit 17 und ich hatte immer wenig Geld so die Jahre, also bestimmt die ersten, boah, keine Ahnung, also ich hatte sehr lange sehr wenig Geld, musste mir teilweise wirklich jeden Cent einzeln umdrehen. Da habe ich schon auch gelernt, irgendwie da tatsächlich, ja, das ist, man soll, also das ist schon auch eine gute Idee, die Heizung auszumachen. Wenn man in Urlaub fährt, zum Beispiel. Das hat ein Mitbewohner von mir mal nicht gemacht. Weil die Heizung immer an und nach einer Woche habe ich gedacht so, hä? Warte mal, das ist so warm in seinem Zimmer. Und ja, er war zwei Wochen weg und hat die Heizung auf 5. Ups, vergessen. Also das sind so Dinge, das sind so Basics, das habe ich halt gelernt, aber das habe ich halt nicht, also ich dachte jetzt nicht, oh, ich muss das Klima schützen oder ich muss Strom sparen, nicht heizen gegen Putin. Also das hat niemand ideologisch verbrämt. Also das gab es schon auch.
Richtig.
Aber es war halt, das ist, finde ich, halt immer wieder sehr, sehr deutsch, dieses so Verzicht predigen. Aber es ist für die gute Sache. Dann ist es schon okay. Wir müssen uns unterhaken, Volksgemeinschaft, dann schaffen wir das. Und wir schaffen das, wir gehen mit dem guten Beispiel voran.
Richtig.
Aber was ich halt, und da sind die Deutschen halt federführend, aber die SPD macht das ja genauso. Und unser Respekt,
ja,
Kanzler
ja.
Scholz ist ja nun wirklich das Paradebeispiel dafür. Ja, der Opfer.
Das kommt jetzt hier auch überall mit voller Macht. Ich meine, nur so teilweise halten sie sich noch ein bisschen mehr zurück, aber es ist, glaube ich, auch abzusehen, dass es nicht auf die Dauer. Ich bin auch eh gespannt hier in Österreich, die auf die nächste Wahl. Die Regierung ist irgendwie eine lahme Ente mit der Grünen und ÖVP. Das läuft nicht so richtig. Die FPÖ war ja nach der Strache-Affäre so am Ende und ist jetzt in den Umfragen wieder oben auf. Aber die SPÖ ist auch immer so ein bisschen auf bundespolitischer Ebene in Österreich eine Umfragenpartei. Die Leute sagen gerne dem Umfragenmann, ich wähle die FPÖ, um die anderen Parteien zu maßregeln. Und wenn die anderen Parteien noch ein bisschen irgendwas machen, was mehr in die Richtung geht, was ein bisschen weniger links ist, dann switchen sie nochmal um. Das haben sie mit dem Kurz zum Beispiel gemacht, als dann der Kurz als Spitzenkandidat aufgestellt wurde. Dann sind halt dann viele, die vorher in den Umfragen gesagt haben, wir wählen die FPÖ, haben dann halt ÖVP gewählt. Das ist auch jetzt möglich. Ja, die SPÖ zerlegt sich selber und macht gerade irgendwie ein offenes Rennen um die Spitzenkandidatur.
Ja.
Ja. Das weiß man auch nicht, was dabei rauskommen wird. Also weiß ich gar nicht. Österreichische Bundespolitik ist auch immer so ein Gewurstel. Also da kommt auch nie... Also das ist eigentlich auch das Lustige eigentlich daran, weil es halt so ein kleines Land ist und im Grunde genommen ist es auch alles nicht so furchtbar wichtig. Aber trotzdem hält es die Leute nicht davon ab, vom Klimaschutz zu reden, obwohl der österreichische Anteil an den Emissionen dann noch viel geringer ist. Und ja, und die Leute hier eh schon nicht so verschwenderisch sind. Also irgendwie, dass man ein bisschen nicht überall seinen Dreck hinschmeißt und so, das haben die Österreicher eigentlich sowieso drauf, ja. Also weiß ich nicht. Also diese Basics des Umweltschutzes so und dass man nicht die Ressourcen zu sehr verschwenden soll und so, weiß ich, das ist doch irgendwie schon seit den 80er Jahren irgendwie durch. Ich weiß es nicht.
Ich habe prinzipiell auch, also ich finde es tatsächlich, ich bin auch ein bisschen angeekelt immer von Leipzig, weil das ist auf jeden Fall, es ist sehr angesagt hier, also Hunde scheißen halt wirklich konsequent überall hin, gerne auch mal direkt vor die Eingangstür von dem Haus, in dem ich wohne, es ist dann besonders schön, freut man sich, und sonst liegt auch gerne sehr viel Müll rum, also ich sehe hier nie Sperrmüll, es wird einfach alles vor die Tür gestellt mit dem Zettel zu verschenken, das ist natürlich zu 99,9% natürlich immer scheiße, das nervt mich halt auch tatsächlich schon ein bisschen. Ich meine, okay, wenn es halt dann einmal regnet, dann ist das auch alles richtig eklig aufgeweicht und versifft und rutscht dann über die Straße oder wenn es ein bisschen windiger ist. Das ist so, denke ich, okay, ich bin jetzt auch kein Fan davon, alles zu vermüllen, aber wenn der Staat halt ankommt und sagt, ihr müsst das jetzt aber das und das machen, weil das ist jetzt für das Weltklima, sonst ersticken, sonst werden wir alle in einer Klimakatastrophe enden. Dann denke ich mir schon wieder, komm, bitte noch mehr vollmüllen, bitte alles vollmüllen damit. Ja, das ist so das, was mich eigentlich auch nervt. Ich finde es aber bemerkenswert in Österreich, eine schwarz-grüne Koalition, grün-konservativ. Eigentlich würde ich sagen, das wäre eigentlich auch die Koalition, die für Deutschland eigentlich... Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Schwarz-Grün gibt es ja schon auf Länderebene. Ausgerechnet in Hamburg gab es das zum ersten Mal in den Nullerjahren. Ja. Genau, das gibt es ja auch in Schleswig-Holstein gibt es das und noch in zwei, drei anderen Bundesländern gibt es das auch. Ich glaube Saarland, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall gibt es das in Schleswig-Holstein. Und das könnte ich mir gut auch vorstellen auf Länder, auf Bundesebene. Aber aber das Ding ist halt, die Grünen sind einfach zu durchgeknallt. Am Anfang dachte ich noch so, als das halt diese seltsame Koalition sich gründete, dachte ich noch so, ja, komm, die Grünen, die werden dann schon, die müssen dann ja Realpolitik machen. Die können jetzt nicht anfangen mit ihrem, wir halten den Klimawandel auf Narrativen. Das geht ja gar nicht. Aber genau das machen sie. Genau das machen sie. Sie sind tatsächlich, sie zeigen wirklich, also die, da muss ich keine internen Nachrichten von Habeck leaken oder von Lang oder Baerbock, sondern die machen genau das, was sie ankündigen, machen die, versuchen die umzusetzen. Das scheitert natürlich. Und das finde ich wirklich, es gibt halt nichts, aber auch gar nichts an dieser Partei zu verteidigen. Das ist ein Haufen Ideologen, die jetzt halt viel zu viel politische Macht haben, die den Staatsapparat hinter sich haben, die Milliarden an Steuergeldern haben. Ist ja nicht deren Geld, kann man ja alles verpulvern. Ich werde wirklich noch zum Marktradikalen, weil diese Regierung mich dazu treibt. Dass ich denke, ich will meine Steuern nicht abgeben und dafür bauen die so eine Scheiße. Dafür bestellt irgend so ein Kasper wie Lauterbach Millionen an Impfdosen, die jetzt alle weggeschmissen werden. Dafür werden halt irgendwie Werbepumpen. Also dieser ganze Zwang, der jetzt versucht wird umzusetzen, das wird echt noch richtig sportlich. Von daher ist es eigentlich ganz gut. Jetzt zeigen die Grünen in Deutschland ihr wahres Gesicht. Sie sind größenwahnsinnig, sie sind Ideologen und sie haben keine Ahnung von Realpolitik. So, und das sieht jeder. Ich glaube, das sehen auch jetzt momentan viele Leute in Deutschland, die gewählt haben. Jetzt vielleicht nicht, weil sie jetzt irgendwelche Fridays for Future Sympathisanten sind, sondern weil sie die Grünen seit 40 Jahren wählen oder solche Leute gibt's ja auch. So. Oder ja, die Grünen ja in den 90ern waren ja auch noch ein bisschen anders als heute. Joschka Fischer ist anders als ein Ricarda Lang oder als ein Habeck. Das sind andere Leute gewesen. Ja, nicht unbedingt sympathischer, aber vielleicht vernünftiger. So, also so irre war das nicht.
Ich glaube, die Verhältnisse waren etwas anders. Sie haben sich inzwischen so grünifiziert, die Verhältnisse insgesamt. Das heißt, die Grünen selber sind jetzt auch ein bisschen in die Regierung gekommen in einer Zeit, wo sie Ewigkeiten nicht mehr in der Bundesregierung waren. Also sind da tatsächlich auch gar nicht mehr gewohnt, dort mitzumachen. Das merkt man ihnen, finde ich, auch extrem an. Also da fehlt es auch irgendwie an allem. Aber andererseits ist ja auch so, dass sich die anderen Parteien so dermaßen grünifiziert haben, dass sie auch gar nicht so genau wissen, wofür sie eigentlich gebraucht werden, außer dass sie jetzt ständig neue Ideen irgendwie in die Welt posaunen, von denen keiner genau weiß, was das eigentlich soll. Ne?
Das kann man so sagen, ja. Also ist aber trotzdem bemerkenswert, dass die Grünen mittlerweile in Umfragen, ich gucke ja fast jeden Sonntag, gucke ich mir die aktuelle Umfrage an und die Grünen sind teilweise hinter der AfD. AfD ist teilweise drittstärkste Kraft. Ich denke mal auch, wenn man einen pragmatischen Umgang mit der AfD finden könnte, so wie das in Österreich auch passiert ist mit der FPÖ, dann könnte es ein schwarz-gelb-blaues Bündnis geben. Das wären Parteien, die sich nicht viel näher inhaltlich bei allem auch rechtsextremen Geschmeiß, was da auch in der AfD halt rumschwirrt. Also mir sind Parteienbündnisse sind mir scheißegal, ich gehe eh nicht wählen. So, ich will einfach nur, dass die scheiß Grünen aus der Regierung rauskommen. Aber wenn man das Gedankenspiel mal durchgeht, wäre es Sinn, also es wäre noch inhaltlich, wären sich diese Parteien näher als irgendwie diese Koalition, die wir jetzt gerade haben. Also Rot-Grün sind sich natürlich irgendwo nah. Aber dass halt eine liberale Partei koaliert mit zwei linken Parteien, das ist schon so. Das gibt es, glaube ich, auch so, auch das ist, glaube ich, auch in Deutschland. Ich warte noch irgendwann auf das auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene, auf dem CDU-Bündnis mit der Linkspartei. Nur damit man die AfD nicht. Weil immer die AfD wird im Osten immer stärker. Sie sind auch bundespolitisch gerade momentan wieder auf dem aufsteigenden Ast. Von daher, irgendwie, man kommt ja um diese Partei nicht drum herum. Aber in Deutschland würde die CDU eher mit der Linkspartei koalieren, als dass sie halt irgendwie pragmatischeren Umgang mit der AfD halt finden. Ja, naja.
Ja, das weiß ich nicht, wie das läuft. Aber ich glaube, dass die CDU in Deutschland sehr viel linker ist als die ÖVP in Österreich. Und damit grundsätzlich auch das, was du gesagt hast, eigentlich Schwarz-Grün, glaube ich, auch eh die Koalition war, die bis zu diesem Meltdown der CDU im Wahlkampf eigentlich auch die wahrscheinlichste gewesen ist. Ja, also deswegen denke ich, dass es darauf auch irgendwann wieder hinauslaufen wird, weil ich weiß nicht, die SPD hatte letztes Mal auch irgendwie, und keiner weiß warum, ein kurzes Zwischenhoch. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich das dauerhaft halten lässt. Ja. Nee. Also deswegen gehe ich eigentlich eh davon aus, dass wir irgendwann eine Art schwarz-grüner Koalition bekommen werden, auch in Deutschland. Das ist ja eigentlich das, worauf vieles hinausläuft. Es kann natürlich jetzt sein, dass es nicht nach der nächsten Wahl ist, weil die Grünen derzeit sich irgendwie zerstören. Ja, weil man halt irgendwie sieht, okay, du kannst halt so Grüne in der Regierung haben, wenn es gut läuft und für alles Geld da ist. Aber wenn du jetzt irgendwie Krisen managen musst und dann weiß man immer nicht, ob das dann das Richtige ist. Also wie zum Beispiel, wir schalten endgültig die letzten Atomkraftwerke aus und lassen dafür mit Dieselschiffen Flüssiggas ranschaffen und erzählen gleichzeitig was vom Klimarettung und die Strompreise werden immer teurer. Also das versteht keiner.
Nein.
Und das kommt nicht gut an. Und das haben die anderen Parteien, die diesen desaströsen Atomausstieg alle mitverschuldet haben, also alle anderen außer der AfD, auch irgendwie begriffen und gesagt, na, vielleicht müssen wir doch hier und da.
Ja.
Und zumindest angedeutet. Und die Grünen sind die einzigen, die ideologisch verbohrt daran festhalten. Das sind halt so Beispiele, wo halt viele Leute dann sagen, ja, warum soll ich eigentlich die Grünen wählen?
Genau. Da möchte ich kurz nochmal, warte mal, das muss ich jetzt mal rausholen, ein Zitat von Katrin Göring-Eckardt zur Abschaltung der AKWs. Ah, das ist so geil. Warte mal. Ach scheiße, wo finde ich es denn jetzt? Ach, tut mir leid. Wir müssen kurz überbrücken.
Ja, warte, ich kann es dir selber raussuchen, weil ich hatte es auch schon neulich. Du meinst halt, dass wir nicht mehr Wohlstand haben, ne?
Nee, nicht das mit dem Wohlstand ist weniger. Das ist auch von ihr, aber das ist schon ein bisschen älter. Es wird dann
Ist das
anderer Wohlstand geben. Ein
derselbe
Wohlstand ist
Zustand?
weniger.
Ja.
Nee, aber sie hatte auch wirklich noch mal was gesagt zum Atomausstieg. Und zwar, das ist wirklich so, also mehr Wishful Thinking geht eigentlich gar nicht mehr. Also da denke ich mir wirklich, das ist, also diese Leute, die möchten das so haben, weil sie das so, die glauben, dass das so passiert, weil sie das gerne so glauben wollen. Also das ist so, auch das gibt's auch was sehr Deutsches. So, das soll wie so Kinder. Es ist wirklich wie so Kinder, die nicht die einfachste Sachverhalten nicht verstehen, weil sie Kinder sind. Diese Menschen sind aber Bundespolitiker, verdienen ein Spitzengehalt von meinem Steuergeld mitfinanziert und entscheiden über das Wohl und Wehe von Millionen von Menschen. Und ich scheiße, ich finde das jetzt nicht. Das war so ein geiles Zitat. Katrin Göring-Eckardt
Dass der
erwartet.
Atomstrom die Netze verstopft.
Ach, nee, also der Strompreis wird natürlich günstiger werden, sagt sie hier in der Zeit. Jetzt lese ich es gerade zum Atomausstieg.
Ah.
Aber ich suche nochmal das Ganze. Ach so, genau. Katrin Göring-Eckardt erwartet trotz des umstrittenen Atomausstiegs sinkende Strompreise. Der Strompreis wird natürlich günstiger werden, je mehr Erneuerbare wir haben, sagte Göring-Eckardt in der Sendung MDR aktuell. Wind und Sonne, die kriegen wir immer zum Nulltarif, sagte die Grünpolitikerin. Atomkraft dagegen sei teuer, sowohl in der Herstellung, in der Produktion als auch danach. Ey, das ist wirklich, also wirklich, das ist eine, also, das glaubt die doch selber nicht. Die glaubt doch selber nicht den Scheiß, den die erzählen. Und auch niemand in der Partei glaubt das. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das meinst du wirklich? Diese Leute sind so
Ja,
irre, dass die
und
das
zwar,
glauben?
nein, es gibt mir schon ganz oft, ich habe schon oft mit Leuten zu tun gehabt, die gar nicht so dumm sind und die sind Atomkraftgegner. Und die sagen immer, ja, der erneuerbare Strom ist viel billiger als der Atomstrom.
Ja, die Sonne
Das habe
scheint
ich
ja
mal
umsonst.
richtig. Und das habe ich mal recherchiert. Und das ist auch richtig. Aber du hast halt immer nur dann viel billigen Strom, wenn du ihn sozusagen nicht brauchst. Also du hast sehr viel auf einmal, wenn Sonne scheint und der Wind weht, dann hast du die Riesenmenge an Strom und der ist dann ultra billig. Ja, aber du
Ja.
musst halt immer, wenn es halt nicht der Fall ist, und was nun mal in Deutschland relativ häufig ist, sagen wir zum Beispiel nachts, ja, aber da braucht man zum Glück auch etwas weniger Strom, aber trotzdem, aber auch halt auch im Winter und was weiß ich was, ja, und bei
Genau.
Windstille. Da musst du halt immer Strom zukaufen oder woanders schnell herstellen. Und dieser Strom ist immer unfassbar teuer. Das heißt, was Sie sagen, Sie rechnen mit einer durchschnittlichen Preis für die Kilowattstunde, die eine Erzeugung von Strom kostet,
Ja.
die aber gar nicht immer zur Verfügung steht. Und damit rechnest du einen Durchschnittspreis gegen einen teureren Durchschnittspreis von Atomstrom, der 24/7 das ganze Jahr zur Verfügung steht und immer kommt. Und das meinen sie auch mit diesem, das verstopft die Netze. Wenn du halt Kraftwerke hast, die für Grundlast sorgen, die immer da sind, dann brauchst du weniger von dem anderen Zeug. Die wollen aber, und das ist ja gerade der Clou an dieser ganzen Energiewende, ne? Da stecken halt auch gewaltige Profitinteressen dahinter. Und dann verdienen ja Leute aber Summen daran, dass das da mit enormen Subventionen das ganze Zeug zugepflastert wird. Die wollen natürlich die Grundlast runterfahren, um zu rechtfertigen, warum sie noch immer mehr von diesem Zeug, was auch nicht grundlastfähig ist, noch in die Gegend gebaut bekommen.
Also meinst
Ja,
du Windkrafträder meinst du jetzt oder so
zum
Solarpanels
Beispiel
oder
immer mehr
ja.
Windkraft, immer mehr Solar, das wird ja alles, dann muss alles dann noch bezuschusst werden, das muss alles gebaut werden.
Ja.
Das ist sehr gutes Geschäft. Und gleichzeitig verdirbt es auch noch nicht einmal das andere Geschäft grundsätzlich, weil es muss immer noch was zugebaut werden. Ja,
Ja.
du brauchst immer Ersatzkapazitäten. Je mehr du dich auf Wind und Sonne verlässt, desto mehr Ersatzkapazitäten brauchst du auch noch.
Das ist
Ja, das ist
richtig. Ich würde aber das gar nicht mal unbedingt dieser Solar- oder Windradindustrie in Rechnung stellen. Oder das sind ja, die machen das halt, weil das staatlich gewollt ist. Also die spielen das Spiel ja nur mit. Wenn der Staat halt darauf nicht so viel setzen würde, dann wäre, also das ist so ein bisschen. Also der Staat subventioniert das, der Staat macht das, der Staat gibt das vor. Also natürlich, wenn ich dann irgendwie so ein, wenn ich dann irgendwie Industrie, wenn ich da in der Industrie da einen großen Namen hätte und dann so eine
Ja.
Solarpanel-Firma hätte, würde ich natürlich damit spielen. Ist doch klar, natürlich fahre ich dann damit Millionen oder Milliarden Gewinne ein. Ist doch logisch. Das werfe ich
Naja,
den
nur
Leuten aber
diese
gar nicht
Leute, die
vor.
das tun, sind mit den Grünen ja verbunden. Also die grünen
Ja.
Politiker wechseln zu deren Lobbyorganisationen. Grüne Lobbyorganisationen betreiben das Bundeswirtschaftsministerium
Genau.
geradezu, also da gibt es ja den
Ja.
Staatssekretär und
Allerdings,
so
ja.
weiter. Also da sind halt enorme Verfilzungen, die man sonst ja angeblich immer so scharf kritisiert, aber
Naja. Das ist aber was, das ist aber okay, weil das ist ja, die sind ja auf der Seite der Guten. Deswegen ist das okay, diese Verflechtung, diese Vetternwirtschaft, diese Verbandelung zwischen Staat und Industrie oder Staat und Kapital oder wie auch immer man es nennen will.
Guter Filz, böser Filz.
Genau. Guter Filz zum Beispiel ist auch, das habe ich gerade mal gelesen. Ich dachte auch, wow. Herr Habeck hat ja auch gerade einen tollen Preis bekommen. Habeck wurde am Rande der Hannover Messe der erste Energieküste Award verliehen, ein symbolischer Preis für seinen Einsatz für die Energiewende. Aber überreicht wurde der Preis ausgerechnet von seinem Bruder Hinrich. Auch guter Filz. Also, dass sein Bruder, dass Hinrich Habeck, Robert, Robi Habeck jetzt den Preis gibt, weil er so, sich so verdient gemacht hat, punkto Energiewende. Das, ich finde, auch das ist wieder, also diese Leute leben ja auch in so einer Art Parallelgesellschaft, in einer abgeschotteten Blase, die nichts mit der Realität der meisten Menschen hierzulande zu tun hat, in der halt Atomkraft was ganz Schlimmes ist und erneuerbare Energie ganz toll, weil das ist halt kostenlos. Die Sonne stellt ja keine Rechnung. Und in dieser Blase machen sich auch solche Leute wie Robert Habeck, der sich vor einem halben Jahr noch bei, ich glaube, bei Maischberger was gesagt hat, ja, die sind da ja nicht insolvent, die verkaufen halt nur nichts mehr oder produzieren halt nur nichts mehr. Also der Wirtschaftsminister, der keine Ahnung von Wirtschaft hat, ja, also kriegt halt einen Preis, weil er so tolle Energiewende-Politik gemacht hat, von seinem Bruder. So. Oder halt irgendwelche grünen Lobbyisten sitzen halt im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. So, genau. Das ist halt guter Filz, gute Parallelgesellschaft, alles andere ist schlechte Parallelgesellschaft. So, das haben wir jetzt gelernt. So, das ist, also wirklich, das ist, ich finde, das ist wirklich eine kognitive Meisterleistung, wie diese Leute mit einem, ich weiß nicht, merken die das nicht? Also, das ist mir immer wieder die Frage. Nee, ich glaube, das merkst du ab einem Gehalt von 10.000 Euro im Monat, merkst du das, glaube ich, nicht mehr.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die das auch alles so glauben. Weil man muss ja auch sagen, dass einer der Gründe, warum Deutschland und Österreich aus dem Atomenergie ausgestiegen sind, beziehungsweise nicht eingestiegen sind, ist, dass du es hier bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung nicht durchgesetzt bekommst. Und das ist ein erheblicher Teil der Kosten auch, die verursacht wird, ja. Man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt die Kosten pro Kilowattstunde rechnet. Und man würde jetzt in einem Land mit so vielen Atomkraftgegnern wie Deutschland oder Österreich ein neues Atomkraftwerk bauen, das ganz viel Strom herstellt. Das würde so verzögert durch alle die Klagen und die Protestierer und das würde die Kosten wären völlig unkalkuliert. Das würde kein einziger Kapitalist würde das in Deutschland oder Österreich bauen. Also keiner der irgendwie, also wenn du dir die Investitionssummen auch, die am Anfang nötig sind, damit später das Geld fließt, nötig sind, anschaust, das würde überhaupt keiner machen. Also deswegen stimmt das ja sogar teilweise, dass Atomkraft zu teuer ist. Aber es liegt auch an dem Land, so wie es ist.
An den staatlichen das liegt an der staatlichen Regulation, an der staatlichen Bürokratie, die in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Also das,
und an den Atomkraftgegnern.
Und an den Atomkraftgegnern, die ja mittlerweile halt in der Politik, also in der Macht sind. So, und
die können das halt so dermaßen boykottieren, verteuern, aufhalten, dass sich das nicht rechnet. Das heißt, die Leute, was halt ein zunehmendes Geschäftsmodell wird, wird wahrscheinlich sein, dass man in Belgien und Frankreich und Tschechien und so an den Grenzen zu Deutschland und Österreich halt Atomkraftwerke baut oder andere Kraftwerke, die halt die Länder dann, wenn es dunkel ist und nicht windet, mit Strom versorgen können.
Aber das ist
man wirklich verlagert auch das wieder. Also das ist halt auch so ein Paradebeispiel eigentlich. So Klimaschutzpolitik erreichen wir dadurch, dass wir energieintensive Produktion ins Ausland verlagern. Dadurch erreichen wir unsere CO2-Ziele und so ist es wahrscheinlich auch mit der Stromerzeugung. Die wird bei uns immer grüner und erneuerbarer und das erreichen wir dadurch, dass wir halt den Strom, wenn es dunkel und kalt ist, halt aus den Nachbarländern holen.
Genau.
Und halt wenn es windet und sonnig ist, können die halt ihre Kraftwerke dann runterfahren und von uns den ganz billigen Windstrom kaufen und freuen sich noch, dass sich die Deutschen freuen, dass sie eine positive Energieexportbilanz haben. Weil dann, wenn alle Strom haben und der super billig ist, die das gerne nehmen.
Ich muss aber wirklich sagen, also dieses.
Also das ist einfach, dass sie nicht drüber nachdenken können, über was ihre Zahlen bedeuten und so. Das ist halt schon schwerwiegend.
Ja, und es ist auch so, dass dieses in Deutschland werden die Atomkraftwerke abgeschaltet. Es ist jedem klar, dass es halt Erneuerbare reichen nicht aus, um alle Menschen mit einigermaßen bezahlbarem, günstigem Strom zu versorgen. Dementsprechend muss man eben dann Strom dazukaufen. Das LNG-Gas, hier Gas aus Russland wollen wir auch nicht mehr. Also kaufen wir es aus Katar. Wir kaufen dann weiter Atomstrom aus Frankreich oder eben aus anderen Ländern. Polen, da wird jetzt auch noch, die Kohlekraftwerke werden wieder angeschmissen, die halt wirklich umweltschädlich sind und klimaschädlich, wenn man schon deren Bullshit-Narrative damit, wenn man das mitbetreiben will. Polen fängt jetzt an, AKWs zu bauen. Das heißt, Polen wird dann auch ein potenzieller Partner, um halt Atomstrom zu exportieren in den nächsten Jahren, wenn das dann fertig ist und im Betrieb ist. Das dauert ja auch eine ganze Weile. Also, und das finde ich so bemerkenswert in Deutschland, dieser grüne Größenwahn, dass diese Leute sind so zentriert mit ihrer Sicht auf nur auf dieses Land. Also die wissen nicht, die oder sie blenden es halt aus, dass halt die ganze Welt nicht so mitzieht wie Deutschland. Das ist für die ist das, wir gehen mit gutem Beispiel voran, wir retten das Klima. Neulich hat hier Michael Kretschmer, das ist ja der sächsische Ministerpräsident von der CDU, der hat ja gesagt, Deutschland alleine wird nicht das Klima retten können. Das ist ja eigentlich ein Satz, das ist ja jedem klar. Dafür wurde sein Parteikollege Jens Spahn bei, ich glaube, Anne Will war es, richtig angeschrangeraunzt. Wie kann man sowas sagen? Das finde ich ja ein ganz schrecklicher Satz, so hat sie so ungefähr gesagt. Also die Wahrheit zu sagen,
warum
ist jetzt...
Warum ist denn schrecklich?
Ja, weiß ich nicht. In der Welt von Anne Will ist das halt schrecklich. Ja, Anne Will ist aber auch wieder so ein Prachtexemplar, eine Talkshow-Moderatorin, die halt von Zwangsgebühren bezahlt wird. Das Geld kommt ja sowieso rein. Und dann kannst du auch einfach dir völlig entkoppelt, wenn du das sowieso immer kriegst, das Geld, dann kannst du auch völlig entkoppelt von der Realität halt leben und so einen Schwachsinn halt vertreten. Und einfachste Wahrheiten, die jeder sieht, als Überschreitung der Grenze des Sagbaren deklariert. Das ist schon wirklich sehr, sehr sportlich. Und das zeichnet für mich eigentlich ein Grün aus. Das, was sie machen, was ich eigentlich gesagt habe, ist eine Art antinationaler Nationalismus. Es ist irgendwas, also es ist ein ganz kruder deutscher Patriotismus. Wir Deutschen gehen jetzt mit dem besten Beispiel voran. Wir retten die Welt. Wir
am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
Ja, und deswegen sind die Grünen auch die deutscheste Partei. Wie gesagt, so deutsch wie die Grünen sind, kann die AfD niemals werden. Das ist ein Zitat von mir. Es bewahrheitet sich immer wieder. Und das ist auch dieser, dass es nicht wahrgenommen wird, dass es halt in anderen, dass andere Länder sich mittlerweile kaputt lachen, dass Macron sagt, ey, komm, Habeck, jetzt halt mal die Klappe. Ist gut, ihr hört auf, uns zu maßregeln. Wenn ihr so irre seid und die AKWs abschaltet, wir machen das halt noch lange nicht, dann muss man doch irgendwann auch mal merken, nee. Also alle lachen uns nur noch aus, alle hassen uns mittlerweile, außer die Leute, nee, also alle nicht. Also, ich glaube, in Ländern wie Afghanistan ist Deutschland sehr beliebt. Oder halt auch in anderen arabischen Ländern. Da ist Deutschland, das ist vielleicht noch ein bisschen anderes Deutschland. Also das ja. Deutschland vor 80 Jahren. Das ist im Gazastreifen zum Beispiel auch sehr beliebt. Also wenn so Shitholes das dann geil finden.
Aber nicht nur da. Also du hast eigentlich in fast allen Ländern, ich bin ja auch manchmal irgendwo anders, hast du so eine komische Linke. Mhm. Und die finden alles immer gut, was Deutschland macht. Und denken immer, ja, das ist ja toll in Deutschland. Und die sitzen dann alle irgendwann in Berlin rum. Und merken, ich will wieder nach Hause.
Ja, es ist auch so, in Israel sind Deutsche auch total beliebt, weil halt die dann das halt mit diesen Klischees verbinden. Erstmal die jungen hippen Israelis in Tel Aviv, die fliegen dann mal rüber nach Berlin, feiern da 3 Tage im Berghain durch und trinken dann deutsches Bier und essen noch eine Currywurst-Pommes so. Und das ist dann geil, Deutschland. Aber die haben ja keinen realen Einblick in diesen Irrsinn, der in diesem Land halt abgeht. Also ja, deutsches Bier trinke ich auch gern. Bin großer Freund des Hellen, des bayerischen oder fränkischen Hellen. Liebe ich. Gerade jetzt in Leipzig entdeckt, trinke ich nur noch, seitdem ich hier, wenn ich in meine Kneipe gehe, trinke ich nur noch Helles. Deutsches Bier ist wirklich gut, muss man sagen. Deutsche Autos, ja, waren auch mal gut. Die Autoindustrie wird ja auch gerade systematisch kaputt gemacht. Es ist wirklich... Also danke, liebe Grüne, ihr zeigt euer wahres Gesicht. Deindustrialisierung, komplette Regulierung, zivilisationsfeindlich und dabei einen derart absurden Größenwahn und Nationalismus an den Tag legen, das ist wirklich beachtlich. Und wie man das innerhalb von 2 Jahren schafft, also mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt.
Wow, irgendein Konzept muss ja dahinter stehen.
Naja, im Prinzip, sie sagen es ja eigentlich... Die sagen es ja teilweise schon offen. Also eine Ulrike Herrmann zum Beispiel von den Grünen, die finde ich sehr gut. Kennst du die?
Ja.
Die finde ich sehr gut, weil die ist ja offen, also sie ist ja ehrlich. So ein Habeck Hasel. Ja, aber die ist auch bei den Grünen. Ja, die ist so, glaube ich, Taz-Gastautorin. Ich glaube, die ist nicht fest bei der Taz. Ich glaube, die ist, weiß ich nicht genau, freie Journalistin oder so. Schreibt ja auch Bücher. Und die sagt es ja ganz offen. Grünes Wachstum gibt's nicht. Wir brauchen das Ende des Kapitalismus. Wir brauchen eine Deindustrialisierung zurück ins Jahr 1978. Das sagt die ja ganz offen und ehrlich. Und deswegen ist das ganze Geschwätz von einem Habeck mit dem grünen Wirtschaftswachstum, das ist natürlich, also sie, seine Parteikollegin widerlegt das ganz offen. Eine Katrin Göring-Eckardt kann sich auch nicht mehr so richtig rumwinden, dann heißt es dann, Wohlstand ist weniger. Ja, also was denn jetzt?
Also Wohlstand ist weniger, ist dasselbe wie grünes Schrumpfen.
Ja, aber grünes Schrumpfen
meint dasselbe, aber ich glaube halt schon, dass es halt auf eine etwas, also es geht halt nicht nur darum, dass die Grünen das einfach jetzt so beschließen und dann machen die das, sondern es geht halt schon auf diese allgemeine Tendenz zurück, dass im Moment halt einfach es auch nicht vorwärts geht, ne? Und immer wenn es nicht aufwärts geht, sozusagen, dann wird von den Ideologen der Herrschaft den Leuten erzählt, jetzt müssen sie mal kleine Brötchen backen, ne? Das ist ja immer so eigentlich im Kapitalismus. Und ich denke, das ist auch so ein einer der Bestandteile davon, dass man die Leute irgendwie darauf einschwört, jetzt auf härtere Zeiten und auf Verzicht. Und da das klingt halt ein bisschen blöd, halt zu sagen, okay, unser Land wird immer älter, auf dem Weltmarkt spielen wir auch nicht mehr die erste Geige und wir haben auch sonst keine Ideen mehr und es geht nichts voran. Na, dann stellen wir uns halt darauf ein, dass wir älter und alle ein bisschen ärmer werden. Nein, wir retten jetzt die Welt.
Genau. Ja. Also immer, wenn Deutschland die Welt retten wollte.
Dann können wir das, es gibt ja keine Riesentendenz, die ein Deutscher nicht noch beschleunigen könnte. Also, aber ja.
Also ich bin, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin höchst unterhaltsam. Also nein, ich reg mich auch manchmal drüber auf. Vor allem, wie gesagt, wenn es bei mir an den Geldbeutel geht, das möchte man ja schon nicht. Also ich muss ja nun mal Steuern bezahlen. Davon ist ja nun fast niemand ausgenommen in diesem Land. Außer die, also ja. Bestimmte Teile zahlen auch Steuern, aber die kriegen dann leben ja auch von Steuergeldern. Ich nicht. Von daher ärgert mich das dann schon, wenn ich sehe, für was für ein Blödsinn mein Geld mit investiert wird. Aber gut, das ist ja nun mal, was soll ich da großartig machen? So, von daher, ansonsten bin ich natürlich höchst unterhalten. Ich bin jetzt, das ist natürlich immer dieses AfD. Das ist so ein bisschen das, was der Döpfner auch so meint, glaube ich, mit den Ossis. Ja, es gibt hier schon so ein Jammer-Ossi-Klientel. Das ist auf jeden Fall so. Das sind schon so diese Generationen, die sich immer belogen und betrogen fühlen, teilweise zu Recht, teilweise ist es aber auch sehr viel Projektion. Und das ist so eine Kritik, so eine Regierungskritik. Ach, das ist ja, schlecht gelaunte. Das ist
dann für Russland.
Ja, genau. Und das ist dann so schlecht gelauntes Jammer-Ossi-Klientel. Halt genau. Ja, die haben ja.
Der fühlt sich halt mit den Russen solidarisch, weil die auch ja belogen und betrogen wurden. Die sind halt gemeinsame Wendeverlierer.
Genau.
Die Ossis und die Russen. Und deswegen hat man ganz viel Verständnis für die Russen und ihren ganzen Irrsinn, den die so machen. Ja. Da gibt es halt so eine Solidarität im Verlust, wohingegen andere osteuropäische Länder das halt als Befreiung empfunden haben und die Russen jetzt. Tja.
Ja.
Dementsprechend auch so lehnen, wie sie es verdient haben.
Genau. Aber das ist so ein bisschen, also was ich doch so schätze an Ostdeutschland, ist dann doch so, dass man nicht immer alles hinnimmt, dass man da schneller ist dabei, zu sagen, nö, die Scheiße wollen wir nicht. Problem ist, was mich dann wieder entzweit mit denen, deswegen gehe ich auch natürlich nie auf irgendwelche komischen Montagsdemos, die es ja auch in Leipzig immer wieder gibt. Ich kriege das doch alles gar nicht mehr mit, das ist alles so ritualisiert. Die Antifa freut sich dann, dass sie wieder irgendwas von irgendwelchen Faschisten erzählen darf, die jetzt auf den Straßen sind und die anderen sind ja auch, ja, da laufen ja auch irgendwelche Clowns mit. Teilweise laufen da aber auch Leute mit, die wirklich reale Abstiegsängste halt haben, was ich auch verstehen kann. So, aber was mir halt dann wiederum, was mich wieder sehr entzweit mit diesen Leuten, ist halt, dass sie, deren Staatskritik ist ja, der Staat macht nicht das, was wir wollen. Ansonsten, lieber Staat, doch, also es war schon auch gut mit den kostenlosen Krippenplätzen und der Vollbeschäftigung in der DDR, das war schon gut. Also auch da gibt es so einen komischen Etatismus, der mir einfach grundsätzlich unsympathisch ist, deswegen.
War ich gegen kostenlose Kindergartenplätze auch nichts hab.
Ja, die sind ja nicht kostenlos, zahlst ja aber deine Steuern dann halt mit. So, also das ist ja, der Staat nimmt es dir anderweitig weg. Aber das wäre jetzt noch was, damit habe ich jetzt kein Problem. Ich bin aber beim Privat, mein Kind ist mit einem privaten Träger angemeldet, das habe ich lieber einen Zehner mehr, aber weiß auf jeden Fall, die Möglichkeit der staatlichen Indoktrination ist geringer beim privaten Träger.
Richtig.
Genau, von daher, ja.
Aber ich weiß nicht, wie er bezuschusst ist. Also in Wien war ich auch bei Privatkindergärten, aber die Stadt Wien unterstützt Kindergärten. Also du musstest du weniger bezahlen, weil die Stadt was für dich dazu bezahlt. So. Aber es gibt halt verschiedene Modelle und dies und jenes. Ist auch wurscht. Ich finde es auch okay, wenn man sich Kindergartenbetreuung leisten kann, auch wenn man nicht reich ist. Also insofern, aber ob das immer für alle und mit der Gießkanne und wie auch immer das gemacht werden muss, ist ja auch eine andere Frage, aber prinzipiell bin ich nicht dagegen, dass der Staat was tut, aber klar, ich weiß schon, was du meinst. Sie wollen halt auch irgendwie wieder so einen autoritären Staat, der alles irgendwie verteilt in ihrem Sinne.
Und genau, so. Genau. Und das ist
die DDR-Nostalgie, obwohl die DDR halt scheiße war.
Genau. Und das ist mir irgendwie grundsätzlich.
Deswegen ist ja Leipzig heute ja ganz cool, weil da die DDR nicht mehr ist. Und weil in Leipzig schon vorher Leute gab, die DDR nicht so toll fanden. Deswegen war es auch später vielleicht ein ganz interessanter Ort wieder.
Ja, dafür ist es hier auf jeden Fall aber auch schon steil verwestlicht. Das kann man sagen. Also ich bin ja gerne mal so unterwegs, so ich gehe viel spazieren oder gucke mir die Stadt so an. Es gibt ja auch noch Ecken, die kenne ich noch gar nicht. Aber wenn man so ein bisschen den in Anführungszeichen DDR-Charme, also den gibt's ja nicht, aber so ein bisschen so das sucht, was mal vielleicht auch so diese Vorwendezeit ausgemacht hat, das findet man hier fast gar nicht mehr, weil Leipzig ja so vollgeballert ist mit zugezogenen Westlern. Ich bin zwar gebürtiger Ossi, ich bin zwar indigene Bevölkerung, aber ich habe ja sehr lange im Westen gelebt, deswegen bin ich irgendwo auch eigentlich verwestlicht, aber auch wieder zurückgegangen. Ja. Und dann hast du in Leipzig, ist halt auf jeden Fall, also der Zuzug von, ich glaube, es waren fast 100.000 Menschen, die in den letzten 15 Jahren hierher gezogen sind. Das ist ja ein riesen demografischer Wandel fast schon. Also es ist ja jetzt bestimmt nicht alles Wessis, aber Leipzig ist schon eine sehr, sehr hippe Stadt und alle meine Freunde, die ich hier kenne, die zugezogen sind, sind alles Westler. Ich glaube, ein oder zwei Leute sind gebürtige Sachsen, die sind dann von aus der Provinz. Ecke kommt aus der Nähe von Leipzig und ein anderer Kumpel von mir kommt aus dem Erzgebirge. Ansonsten sind alles zugezogene Westler. Das ist Norddeutschland oder NRW, Süddeutschland oder so, genau.
Genau.
Dementsprechend hast du in Leipzig, Leipzig ist näher dran an Berlin, nur dass die Stadtverwaltung und die Infrastruktur und so, das funktioniert hier deutlich besser. Das Bildungsniveau ist höher. Und du hast ja auch noch, du hast nicht ganz so abgefuckte Ecken wie in Berlin. Das ist schon kleiner lokalpatriotischer Einschub. Genau, kleiner lokalpatriotischer Einschub. Martin, wie gesagt, du bist ja auch bald hier und dann freue ich mich. Wann warst du das letzte Mal in Leipzig? Schon ein bisschen her, ne?
Das einzige Mal, dass ich in Leipzig ein bisschen Ostscham war, das ist schon ein bisschen her, ich habe vergessen. Ich war auf jeden Fall schon öfter in Leipzig. Mhm. Aber einmal, als ich da war, da war ich am Sonntag beim Chemie Leipzig Spiel zu Hause an einem Spiel.
Ja.
Da hast du schon noch so ein bisschen so, das ist schon so draußen und da sieht man noch so verfallene DDR-Reste so auf dem Weg dahin. Ja. Und die Leute, die dorthin gehen, sind alle ostdeutsch. Und also wenn man so das alte Ost-Leipzig sucht, ist das vielleicht gar nicht so ein schlechter Tipp.
Genau, das gibt's hier auf jeden Fall auch.
Ich habe es eigentlich nicht gesucht, aber gefunden.
Ich suche es immer mal so ein bisschen. Ich habe gerade so viele Bücher gelesen über die Punk-Szene der DDR und so. Das ist ja war ja auch alles ganz wild und abenteuerlich. Und Leipzig war auch so ein Hotspot und da gab es dann auch so Räume, wo die sich getroffen haben. Halblegal und so. Und also die Schilderung ist genau wie ich jetzt im Ruhrgebiet so diesen Ruhrpott-Charme gesucht habe und eigentlich nur in so einer schönen BVB-Fan-Kneipe, BVB-Eck-Kneipe gefunden habe in der Innenstadt von Dortmund. Altstadt gibt's da gar nicht. In der Innenstadt von Dortmund.
Ja, ja.
Genau, das so habe ich auch mal so ein bisschen diesen DDR-Chic in Anführungszeichen gesucht. Findest du aber eher sein. Das sitzt ja ein bisschen außerhalb, so klein Schocher, Großschocher. So wie es klingt, so sieht's dort auch aus. Also ja. Nähe-Design-Studio neben irgendwie schäbiger Dönerladen, der ist wahrscheinlich seit 1990 da ist oder so, der erste Dönerladen nach der Wende. Gibt's immer noch. Genau, dann irgendwie, keine Ahnung. So sieht's da noch ein bisschen aus. Alles ein bisschen runtergekommen und so.
Ja.
Aber hier, wenn du nach Plagwitz kommst, bist du, das ist der die volle Breitseite des
Ja, hinten, da war ich ja schon
bestens.
Mal.
Stimmt, du warst ja schon mal hier. Martin, lass mal zum Ende kommen. Ich habe nämlich gleich noch einen Friseurtermin. Ganz kurz noch am Ende noch. Ja. 1. Mai steht vor der Tür. Revolutionärer 1. Mai.
Ja.
Ich habe das gestern schon in der Patreon-Folge gemacht mit dem Jörg vom Felsenkeller. Und die schönsten 1. Mai-Stories. Warst du mal so gerne mal früher so auf den 1. Mai-Demos unterwegs? Oder war eher nicht so?
Was meine so schönste 1. Mai-Erfahrung war folgende.
Ja.
Wir haben uns verabredet, weil wir wollten nicht zur 1. Mai-Demo, sondern wir sind aufs Dorf gefahren zum Tanz in den Mai.
Ah, okay.
Und haben dort ganz lange getrunken und haben uns am nächsten Morgen verabredet, am 1. Mai zum Frühshoppen mitten in der Innenstadt.
In Bremen jetzt noch, oder wo was?
Ah, noch kleiner. Und da sind wir dort, haben wir halt dort in der Kneipe gesessen und uns die Gewerkschaftsleute angesehen und haben weiß nicht. Wir haben also diverse lustige Dinge gemacht. Ja, weiß nicht. Also revolutionäre 1. Mai fällt mir nicht so viel zu ein. Ich bin meistens immer eher dran vorbeigegangen.
Ja.
Es war so die Nostalgie und so. Es gibt auch hier in Österreich immer Riesenveranstaltungen zum 1. Mai. Da bin ich auch noch nie hingegangen.
Hm.
Die 1. Mai ist gar nicht so.
Hätte sein können. War früher.
Am 1. Mai war sehr, sehr lustig. Mit inklusive komplett betrunken über die Kreuzung rennen und so. Ja, es war sehr witzig. Hatten wir viel Spaß.
Okay, dann ist das deine schönste 1. Mai-Story. Ja, ich in den Nullerjahren immer demonstriert, in den 2010er-Jahren immer andere Sachen gemacht. Aufgelegt habe ich meistens in den Nullerjahren. Genau, ja. Also dann, auf in den revolutionären 1. Mai, Genosse Martin. Ich danke dir. Ja. Gute Folge. Ich überlege noch, nenne ich sie Deutschland halt's Maul oder grüner Größenwahn? Ich finde eigentlich beides gut. Vielleicht mache ich das eine als
Unterschied. Das gefällt mir besser.
Deutschland halt's Maul, ne?
Deutschland halt's Maul finde ich besser.
Machen wir doch.
Das ist mehr so direkt.
Genau.
Worauf wir eigentlich hinaus wollen.
Genau, ja. Genau. Wie gesagt, es ist keine Schande, sich immer noch als Antideutscher zu bezeichnen oder auch Antideutsch genannt zu werden. Also, wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir? Genau. Also, Martin, ich danke dir für deine Zeit.
Jo,
und hab ein schönes langes Wochenende.
Danke, du auch.
Ciao. Tschüss.